Hi Leute, ich bin's, der Felix von eurem Lieblingspodcast Willi Becher und mehr. Bevor die neue Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal kurz darauf einstimmen. Ich habe nämlich mein Mikrofon geschnappt und bin nach Bamberg gefahren. Dort durfte ich mich im Biergarten niederlassen, und zwar nicht in irgendeinem Biergarten, sondern im Biergarten von Norbert Krienes. Norbert ist nicht nur der Geschäftsführer vom Deutschen Kreativbrauerverband, was auch so ein bisschen an mir liegt tatsächlich, aber in dieser Folge geht's gar nicht darum, sondern es geht um das fränkische Bier, genauer gesagt ums Kellerbier. Da diese Sorte in dem Monat Mai unser Bier des Monats ist, dachte ich mir, hey, so ein kleines Gespräch mit Norbert darüber wäre doch ganz nett, denn der Typ hat sage und schreibe irgendwie 2000 oder 3000 verschiedene, wirklich verschiedene, fränkische Biere getrunken und aufgeschrieben in seinem Blog. Und wieso, weshalb, warum und was überhaupt ein Kellerbier ist und welche Sorten in Franken sonst so getrunken werden, das haben wir besprochen und das dürft ihr jetzt hören. Der Ton ist, obwohl wir draußen waren und ab und zu mal ein Zug vorbeigerauscht wird, eigentlich ganz gut. Und ich denke, so ein bisschen Biergartengefühl kommt auch auf. Also viel Spaß, schenkt euch ein Bierchen ein und genießt den Podcast.
Willi Becher und mehr. Der Podcast.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem wann und wie oder wo ihr das jetzt hier gerade hört. Eine endlich mal wieder neue Folge mit mir hier, der Felix am Mikrofon, und ich sitze, man kann es vielleicht hören, draußen und zwar nicht irgendwo, sondern ich sitze eigentlich in einem, da oben steht Biergarten, und zwar beim
Norbert.
Norbert, grüße dich Norbert, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise ich habe mich selbst eingeladen eigentlich.
Nee, das mit dem Schrebergarten war meine Idee.
Ja, das stimmt.
Also die Einladung hierher kam zumindest von mir.
Genau. Ich habe dich eingeladen, dass wir uns mal treffen, endlich mal wieder nach langer Zeit und ein Bierchen trinken oder vielleicht auch ein paar mehr und über das ein oder andere Thema reden. Und zwar heute mal ganz explizit, würde ich sagen, hauptsächlich über fränkisches Bier. Yeah. Vor allem auch dieses Thema Kellerbier. Wa? Da bist du ja auch absolut Experte, jedenfalls ja nicht nur da, sondern auch noch auf ein paar anderen Gebieten, weil auch das Kellerbier bei uns aktuell das Bier des Monats ist und hier in Franken natürlich auch irgendwie eine sehr wichtige, ja, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, was ist denn überhaupt ein Kellerbier, ja, aber eine sehr wichtige Bierbezeichnung, sagen wir mal so. Und bevor wir da jetzt mal einsteigen, Norbert, stelle ich dich mal kurz vor. Ich habe einen guten Text gefunden, den ich überhaupt einfach so eins zu eins übernehme und mal vorlese. Und zwar vom Emons Verlag. Ne? Der Emons Verlag, genau, da können wir dann auch gleich nochmal drüber sprechen, warum du da überhaupt stehst. Also, Norbert Krienes wurde 1973 im fränkischen Kulmbach geboren, der sogenannten heimlichen Hauptstadt des Bieres. Zum Studium der Germanistik, Sozialkunde und Geschichte wechselte er nach Bamberg in die wahre Hauptstadt des Bieres, wo er als freier Autor und Dozent für Deutsch als Fremdsprache lebt. Seit 2001 ist er aktiver Heimbrauer. So lange schon. Ja. Im Januar 2011 startete er den Blog Bier des Tages, für den er jeden Tag ein Bier aus einer fränkischen Brauerei degustierte und beschrieb.
Fünf Jahre lang.
Und ey, Leute, ohne Witz, jeden verdammten Tag. Ne?
Jeden verdammten Tag, ja. bis es zu viel war.
Und er wurde nicht fertig. Ne? Also 5 mal 300, wie viele Tage hat ein Jahr? 65, das, ne?
Waren weit über 2000 Biere insgesamt.
Warte auf, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Und dann kommt hier nämlich nochmal das Thema gemeinsam mit Martin Droschke. Und das ist jetzt der Text hier. Veröffentlichte er 2016 den Craft-Bierführer Franken. Den habe ich hier tatsächlich liegen. Den hat mir meine liebe Frau Susa eingepackt. Die hat mir nämlich die Sachen heute zurechtgemacht, weil ich bin nämlich halbtags in Elternzeit. Also ich mache hier auch gerade meinen Freizeittermin mit dir. Und genau, das Ding heißt 111 deutsche Craft-Biere, die man getrunken haben muss. Und da oben ist ein Zettel, ne? Da steht sogar Ockerbrau. Da sind wir auch drin mit einem ganz typisch fränkischen Bier, mit dem Boom Shakalaka. Ja. Und dann geht es aber eigentlich um das andere Buch, das haben wir leider nicht da, aber macht ja nichts.
Die 111 fränkischen Biere, die man getrunken hat.
Genau, 111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss. Das ist
Das ist der Zug, der gerade hier vorbeifährt. Also falls es Nebengeräusche gibt, entschuldigt das bitte. So ist es halt, wenn man mal außen hockt und die Natur über sich ergehen lässt. 111 fränkische Biere, ausgewählt aus, wenn du jetzt mal deine, wie viel waren es nochmal? 5.000.
Also was ich beschrieben habe, waren so wahrscheinlich so die 2.300, 2.400 plus noch alles, was so in meinen Notizbüchern drin gesteckt war. Also das war so aus, ja lass es mal so ein paar 2.800, 3.000 Biere gewesen sein, wo wir dann versucht haben, 111 irgendwie auszuwählen.
Ja, das war, glaube ich, eine absolute Meisterleistung, oder? Also wie lange hat das gedauert aus so vielen Bieren? Ich meine, gut, wenn man jetzt die fränkische Bierkultur nimmt, dann fallen einem, glaube ich, ziemlich schnell irgendwie, also mir würden jetzt, sagen wir mal, so 10 oder 20 einfallen, wo ich sagen würde, die müssen da rein. Ne? Schlenkerla, jetzt, wenn wir hier, wir sitzen in Bamberg.
Zum Beispiel,
oder?
Spezi.
Oder vielleicht auch mal von den großen, auch, oder? Kulmbacher, ja, Hell oder irgendwie sowas. Ne? Aber
also die Kunst war tatsächlich dabei zu sagen, also das sollen ja nicht nur oberfränkische Biere sein, das sollen mittelfränkische, unterfränkische mit dabei sein. Ja. Und ungefähr auch so im gleichen Proporz, also natürlich mehr oberfränkische als unterfränkische, es gibt auch mehr oberfränkische Brauereien und so weiter. Dann sollten drin sein große Brauereien genauso wie kleine Brauereien, weil wenn ich das Buch in Hamburg in der Hand habe, ist es schön, wenn da lauter kleine fränkische Landbrauereien drin sind, wo ich das Bier gar nicht in Flaschen bekomme, sondern nur vor Ort. Ja. Aber da kann dann nichts damit anfangen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, was ich, Leica im Kulmbacher und so weiter auch mit dabei habe, dann kann der schon mal hergehen, kann da anfangen, so die ersten Flaschen in Hamburg zu kaufen und kann sich dann vorarbeiten. Ja. Und sagen, oh, wenn mir das schmeckt, dann gehe ich mal zu den Kleinen, vielleicht sind die ja noch besser. Also es war sozusagen als Türöffner, also sollten große dabei sein, sollten kleine dabei sein, in einem ähnlichen Proporz. Und dann hatten wir eine Excel-Tabelle, die war der Wahnsinn. Helle Biere, dunkle Biere, also Bierstile, neue Bierstile, alte Bierstile und so weiter und so weiter und so weiter. Und es gibt ja diesen Witz über die bayerische Landesregierung, wo also wirklich so jeder Ortsbezirk muss da vertreten sein und es müssen Männer und Frauen müssen vertreten sein und so weiter und so fort. Und da gibt es diesen Witz, dass ein Ministerpräsident mal gesagt haben muss, also Herr, gib mir eine evangelische Frau aus Unterfranken, weil genau das fehlt mir noch, um den Regionalproporz zu haben. Und genauso ging es uns dann zum Teil, dass wir gesagt haben, oh Gott, jetzt fehlt uns noch ein dunkles Bier aus Unterfranken, aus der Ecke, der Bierstil, so ungefähr. Also das war ein ewiges Hin- und Hergeschiebe. Ja. Das hat richtig Zeit gekostet.
Ja, das glaube ich.
Hat aber auch richtig Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Ja, und dann, ich meine, wenn man mal die Auswahl dann getroffen hat, dann ging es, glaube ich, relativ simpel, die Biere dann da nochmal. Ihr habt die schön beschrieben, ne? Ihr habt so ein bisschen Texte dazu auch, wo die herkommen, welche Brauerei das ist, die Tradition dahinter oder auch, wenn es eine jüngere ist, so ein bisschen die Entstehung.
Ja, also das hat sehr viel von diesem 5 Jahren Blog einfach gegeben. Ja, genau. Weil die Beschreibung der Biere war da im Großen und Ganzen schon da. Ja. Was dann tatsächlich ein anderer Punkt war, ich habe da zum Teil also wirklich grottige Fotos gemacht, wenn überhaupt Fotos. Oft waren es einfach nur das, was weiß ich, Etikett gescannt und mit daneben gestellt
am erinnern.
Anfang. Genau. Weil es ist eigentlich auch recht spontan damals mit diesem Blog auf Facebook entstanden.
Ja.
Und da dann rumzufahren, also von Miltenberg, Aschaffenburg, bis schwer ins Mittelfränkische rein und dann fährst du dann wieder hoch nach Hof, einfach nur, weil du Bilder für den ganzen Bier nochmal gebraucht hast.
Ja.
Also das war dann tatsächlich nochmal fast der größere Aufwand.
Ja, hervorragend. Ja, ich kann mich erinnern, ich meine, wir kennen uns ja auch so lange schon, denke ich. Ne?
Ja, locker. Dieser Bierblogger-Zeit.
Genau, ich war damals auch der Bierblogger und du hast diesen Blog gehabt und ich fand es immer wieder faszinierend, wie du wirklich tagtäglich abgeliefert hast. Und halt auch nicht nur bei dir war ja auch nicht nur so, dass du zum Beispiel ein Fotochen gemacht hast oder das Etikett oder so und dann irgendwie 3 Zeilen. Ne? Es war eigentlich immer ein Text, der wirklich ein Text war. Also es war wirklich... Es war, ja, ich meine, es ist auch mit deiner Leidenschaft, würde ich mal so sagen. Ja. Ich glaube, ansonsten kriegt man es ja gar nicht hin. Also nicht nur das Bier trinken oder so oder Bier entdecken, sondern auch einfach zu schreiben oder die Sprache natürlich auch. Halt, ne?
Ja, aber, da kommt der Germanist durch.
Genau, oder? Voll. Und ich fand es sensationell. Und du bist dann ja auch öfters hier, glaube ich, von Bamberg mit dem Rennrad losgefahren und hast dann auch mal 4, 5, 6 mitgenommen oder sowas. Ich habe heute erst wieder gesehen, irgendwo bei meinem News-Ticker im Handy, haben sie wieder den 13-Brauereien-Weg hier vorgestellt, der, glaube ich, in Memmelsdorf losgeht. Genau. geht. Und dann gibt es zwei Routen. Also es gibt natürlich mehrere, aber so glaube ich diese zwei. Einmal die lange Route. Das sind dann aber auch wirklich eben 13 Brauereien, wo man einkehrt. Und dann auch nochmal so viele Gasthäuser oder so. Das sind irgendwas mit 30 Kilometer, 10,5 Stunden. Ich glaube, reine Laufzeit ohne Pause.
Das ist, da bist du unterwegs.
Genau. Ja. Am besten, es hieß in dem Beitrag, am besten an zwei Tagen machen. Und die kleine Runde ist, glaube ich, irgendwas mit 12 Kilometer, wo du halt wirklich eine Runde auch drehst. Das andere ist einfach nur geradeaus, mehr oder weniger. Und das andere ist so die Runde. Und auch da nimmst du aber, glaube ich, deine 6-7 Brauereien mit oder so.
Oder das hast du hier um Bamberg rum sowieso.
Ja.
Aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt, was weiß ich, um Staffelstein rumgehst.
Ja. Ja.
Staffelstein hat jetzt mittlerweile beim Hopfenrebell auch wieder eine eigene Brauerei.
Stimmt, genau.
Ja. In der Stadt.
Ja.
Und wenn du dann da rumgehst, dann hättest du hättest Loffel, du hättest Frauendorf, du hättest Uetzing, du hättest Stublang mit zwei Brauereien, dann hast du 14 Heiligen, hast Lichtenfels mit Macke Lippert und so weiter. Und dann warst dann hast du noch nicht einmal die Mainseite gewechselt, dann gehst du auf die andere Mainseite und bist in Wiesen mit dem Thomann und so weiter. Und also da kannst du auch zwei Tage locker unterwegs sein. Ja,
absolut. Hey, auf jeden Fall. Also ich glaube eher zwei Wochen.
Oder eben Bierfest. Also sowas wie das Nürnberger Bierfest zum Beispiel. Das war am Anfang, also bin ich da hinmarschiert und habe dann mal mein Buch dabei gehabt. Und das Problem am Anfang, als jetzt 2011, als wir das gemacht haben, angefangen habe, gab es auf Bierfesten immer nur 0,5 oder wenn du irgendwo hingegangen bist, also bei uns zum Beispiel in Greifenklau oben, der hat Drei König zum Stärkantrinken hopfengestopfte Böcke gehabt. Mhm. Aber der hatte am Anfang immer nur in 0,5 Litern gehabt. Das heißt, wir saßen also da und der hatte 50er Fässer und wenn 50er Fass leer war mit dem eingestopften Bock, kam der nächste.
Genau.
Und dann saßen wir tatsächlich da und haben uns da 0,5 Literweise, also seidlerweise durch diese Biere durcharbeiten müssen. Und so ein Nürnberger Bierfest, das war tatsächlich, also da war ich dann noch nicht alleine, da war ich mit Kumpel, die sagten, wir müssen uns Biere teilen.
Ja.
Denn sonst hast du 6 beschrieben von den was weiß ich, 60, die es da geben könnte. Und da war ich also wahnsinnig froh, als sie dann die meisten Brauereien dann angefangen haben, auch kleine Gläser zu verteilen. Dass du einfach gesagt hast, du verteilst es auf mehr Leuten und dann dann war das auch eine machbare Sache, aber am Anfang war das Arbeit.
Ja, voll. Ich meine, gut, das ist ja dann doch schon die Trinkkultur hier, das 0,5er, das Seidler. Auch die Flasche natürlich, Flaschengröße 0,5. Wir haben ja auch, wir sind ja auch eine fränkische Brauerei in dem Sinne, aber haben natürlich von Anfang an dann doch auf die 0,3er gesetzt. Wir hatten mal ein kleines Projekt gemacht mit Sebastian Sauer zusammen, da haben wir beim Binkert hier bei Bamberg auch Kellerbier gebraut und einen roten Bock. Und das Ganze war dann so, ich konnte damals nicht untergärig brauen, weil wir keine Temperatursteuerung hatten für die Tanks. Also ich hätte es machen können, aber ich dachte mir so, lieber nicht, weil wenn du da irgendwie mal ein helles oder auch ein sogenanntes Kellerbier brauchst halt und das wirklich nicht geil ist, dann bist du halt sofort unten durch, ne?
Ja, und die untergärige Hefe, die hat halt ihr Temperaturfenster, genau, ist da ein bisschen zu hoch dran, wird es halt esig.
Genau, also wir hatten so kleine Drucktanks, so 500 Liter, die hatten auch so einen Kühlmantel und der war aber nur so, wenn du den Tank nimmst und der Tank ist irgendwie 2 Meter hoch, dann war der Kühlmantel halt nur so in der Mitte, so ein 50, 60 Zentimeter Umfang. Und angeschlossen war so ein Bierdurchlaufkühler, auch so relativ kleiner. Ja. Und da konnte so eine obergärige Hefe aber schon halten. Und wenn die Gärung auch durch war, konnte der das Bier sogar auch runterkühlen, so auf 6 Grad oder sowas. Aber die untergärige Hefe, wenn du die angestellt hast bei 10, 12 und die Gärung losging, ne, die entwickelt ja auch Wärme, dann war das am nächsten Tag bei über 20, obwohl die Kühlung lief.
Genau, für alle, die nicht brauen, wenn die Hefe da mal so das Arbeiten anfängt, dann haut die Temperatur in dem Bier hoch und gleichzeitig mag das aber eine untergärige Hefe eigentlich nicht. Die liegt so bei 8, 10 so Grad.
Ja.
Bestenfalls 8 Grad vielleicht oder so.
Ja.
Und da arbeitet man dann ganz schön gegen diese eigene Temperaturentwicklung der Hefe an.
Ja, und dann hast du halt am Ende auch ein Produkt in dem Sinne, was nicht geil schmeckt, weil das einfach viel Geschmack erzeugt halt. Ne?
Genau.
Und da habe ich gesagt, nee, lieber nicht. Ich mache lieber so IPAs so, mit viel Hopfen drin. Falls da mal ein Braufehler ist, kann ich den damit überdecken. Ne? Das ist ja allgemein bekannt, dass das so ist. Und im Endeffekt hat das dann auch ganz gut funktioniert. Mittlerweile haben wir auch ein Kellerbier mit untergäriger Hefe. Mittlerweile haben wir die Kühltechnik. Und damals haben wir das aber so gemacht mit dem Sebastian, dass wir quasi dieses Projekt, hieß Fight, haben wir eigentlich nur ein Fässer gefüllt.
Genau, das ist schon ein paar Jahre her. Dieser rote Bock. Oh Gott, der rote Bock.
Der war gar nicht so scheiße, der war richtig geil.
Der war richtig
geil. Kellerbiere waren auch okay. Ich meine, der Binker, der kann das ja auch machen. Und Und dann hat er, also Sebastian hat das alles in Fässer gehabt eigentlich nur. Und wir hatten ja so eine kleine händische Abfüllanlage und haben uns dann extra 0,5er Euroflaschen gekauft. Und halt dann dieses Bier von den Fässern abgefüllt in diese 0,5-Euro-Flaschen und dann halt verkauft. Weil wir halt einfach gesagt haben, ey, mit einer 0,3er-Flasche brauchst du gar nicht um die Ecke kommen. Ne? Das finden die Leute aus. Und das lief dann irgendwie auch ganz okay. Aber es war halt ja nicht so unser Bier, weil es halt einfach woanders gemacht haben. Deswegen haben wir es dann auch relativ zeitnah wieder eingestellt. Einfach weil es nicht so, es hatte einfach nicht so dieses Gefühl. So. Genau. Und jetzt hören wir uns schon manchmal auch schon so Sprüche an, ob wir auch Männerbier haben. Nicht nur Kinderflaschen.
Wegen der 0,3er-Flasche.
Ja, genau. Oder? Aber so, ich meine, es ist alles dann doch auch mit dem Augenzwinkern und mittlerweile dann schon so, dass die 0,3er-Flasche, habe ich so das Gefühl, bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen beliebter wird. Und die Leute dann halt auch sagen, ja, nehme ich halt mal so ein kleines und wenn ich Bock habe, nehme ich noch ein zweites kleines oder ein drittes kleines. Und die sind halt alle frisch, die Biere. So. Und ich meine, so ein 0,5er kann man schon mal zügig trinken, auch vielleicht ein zweites, aber beim dritten sitzt man dann auch schon vielleicht einen Ticken länger dran. Und es wird ja dann doch so nicht mehr, ne? Gerade wenn es außen warm ist und man sitzt außen eben im Biergarten oder auf dem Keller. Ja, aber.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, also obwohl ich bin Fan von 0,3er Flaschen, also gerade vor allem bei Pilsnern.
Ja. Soll ich das rausschneiden jetzt, oder?
Nee, das ist überhaupt, da stehe ich tatsächlich dazu. Also eines meiner Lieblingspilze hier in Bamberg, oder mein Lieblingspilz hier in Bamberg ist das Käsemann-Herrenpilz. Ja. Ja. Und wenn ich's kaufe, kaufe ich mir tatsächlich auch die Kiste mit den 0,3er Flaschen. Genau aus dem Grund, was du sagst. Mhm. Du hast es frisch, du hast es kalt. Das kann ich mit dem 0,5er natürlich genauso machen.
Ja.
Aber das schmeichelt dem, also die 0,3 schmeicheln dem Bierstil.
Ja.
Und auch das gleiche bei Pale Ales oder IPAs.
Ja.
Natürlich kann ich das auch in 0,5 machen. Ja. Aber warum sollte ich es, wenn ich dann die 0,3 immer wieder frisch, wenn ich die gut gekühlt habe?
Ja.
Also je nach Bierstil bin ich tatsächlich auch ein ganz großer Fan von 0,3er.
Ja, sehe ich auch so, genau. Je nach Bierstil, also so ein Lager, so ein helles. Ich bin ja, komme aus dem Süden von München, das weiß der ein oder andere auch mittlerweile hier, der hier gern zuhört. Und wir reden oft über Münchner Biere und Münchner Bierkultur. Das wollen wir jetzt so ganz kurz, aber ich bin ja so ein Augustinerkind, damit aufgewachsen. Und das geht für mich, es gibt's ja auch in der 0,3er, auch in damals noch, wo ich in München gelebt habe, haben die das in Diskotheken dann auch Tegernseher und so weiter gestartet oder in den Clubs halt, weil die halt dann, die haben den 0,5er Preis einfach gelassen und eine 0,3er Flasche rein. Da gab's auch irgend so ein Riesenthema dann mal in München, das ging glaube ich bis hoch auf die politische Spitzenebene. Und im Endeffekt kann ich aber so ein Augustiner oder so einfach gar nicht aus einer 0,3er Flasche trinken. Also das würde ich auch wirklich abstoßen. Da brauche ich meine 0,5er, ne? Da brauche ich diese Euro, die große. Für mich ist das Kleine dann nix. Aber wie du schon gesagt, gerade Pilz liebe ich auch aus einer kleinen. Das mit dem Käsemann-Pilz, das wusste ich gar nicht, dass die das auch in einer 0,3er haben.
Die haben sie in 0,3er Kisten.
Ja, ist mir auch gleich aufgefallen.
24 0,3er
Geil. Kiste. Gibt es das hier im normal gut sortierten Getränkemarkt?
ich weiß nicht, ob es im normalen gut sortierten mein Getränkemarkt hat. Also die haben
das? Dein Dealer.
Mein Dealer um die Ecke rum hat es.
Ja.
Aber also da ja, kommen wir eigentlich schon mal gerade, weil also wir haben hier eine
Wir Reihe haben ein bisschen Flaschen was stehen. Aufgebaut.
Genau.
Ja, wir haben ein bisschen was aufgebaut, ein paar Sorten. Mal gucken, ob wir da alle trinken. Wir sind ja im Thema Kellerbier heute drin, beziehungsweise fränkische Biere. Und müssen natürlich auch ein bisschen was trinken, ein bisschen was zu erzählen. Du hast einiges mitgebracht.
Wir haben das Grieskellerbier aus Geisfeld, das hast du mitgebracht.
Ja, genau.
Ein Kellerbier, was ich wahnsinnig gerne mag, obwohl ich es eigentlich fast gar nicht so als Kellerbier bezeichnen würde, von der Brauerei Spezial in Bamberg, das Ungespundete, also das Spezi-U, weil es ein bisschen hopfenherber ist. Dann haben wir natürlich auch dein Kellerbier, Witzer 4. Dann ein Kellerbier, was ich auch sehr gerne mag, das Rossdorfer Urbräu. Das hat man European Beer Star in der Kategorie Kellerpilz
gewonnen. Ah, okay, cool.
Das ist auch ein bisschen so ein bisschen auf der hopfigeren Seite ist, weil man sonst ja immer denkt, so Kellerbiere, das müssen immer so diese bernsteinfarben, malzigen, unfiltrierten Biere sein. Mit wenig CO2. Mhm. Aber die Range ist ja viel, viel, viel größer. Können wir gleich mal das ganze Range anschauen. Mhm. Dann vom Schwanenbräu, Burg Ebrach zum Beispiel das Kellerbier. Eichhorn Dörfleins das Kellerbier. Dann so ein neues Kellerbier, war lustig, weil du gerade auch Binkert erwähnt hast. Kalkbräu aus Bamberg, die lassen auch beim Binkert brauen.
Ah ja, okay. Aus Bamberg sind die, cool.
Ja, dann von David Hattel, Opas Liebling.
Jo.
Das Kellerbier, jetzt gehen wir mal so in die dunklere Range rein. Und dann von der Sonne, aus Bischberg, der Zunftrunk, der auch ein naturtrübes Kellerbier ist, wie das Etikett sagt. Und das sind wir irgendwo also zwischen 4-8 und 5-4. Ich glaube, 5-4 ist deins, müsste sogar mit das.
Das stärkste. Ja, das hat 5,4%.
Sein. Der Zunfttrunk ist bei 5,3 zum Beispiel. Wir haben helle Kellerbiere, wir haben dunkle Kellerbiere, wir haben Kellerbiere, die ein bisschen mehr gespundet sind. Wie gesagt, das Rostocker Urbräu hat man Bierstar für
Pilz.
In der Kategorie Kellerpilz zum Beispiel gewonnen. Mhm. Wir haben Kellerbiere, die schwächer gespundet sind, sowas wie jetzt zum Beispiel das Sonne. Und ich habe mir im Vorfeld tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist Kellerbier?
Mhm.
Und ich glaube, Kellerbier müsste man, abgesehen von diesen ganzen Sortenbeschreibungen, die es natürlich gibt, aber Kellerbier ist, glaube ich, eher sowas wie ein Gefühl.
Ja.
Also Kellerbier ist klar, Kellerbier ist das, was es auf dem Bierkeller gibt.
Mhm.
Auf dem Spezi-Keller trinkst du klassischerweise das Speziallager. Mhm. Das ist ein klassisches Rauchbier und eigentlich eher weniger das Spezi-U, was aber viel mehr die Sortenbeschreibung Kellerbier treffen würde, weil es halt unfiltriert ist.
Mhm.
Zum Beispiel, und das Spezi-Lager ist filtriert.
Mhm.
Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen.
Ja, ja.
Jetzt hätte ich die Hefe mehr aufschwenken sollen.
Ja, super. Alles gut.
Aber du siehst, also es schäumt auch schön.
Ja, und von der Farbkategorie sind wir jetzt hier beim Ungespundet von Spezi oder von Spezialbräu.
Da bist du beim schönen, hellen.
Schon hell.
Schön, leicht unfiltriert. Also das hätte ich jetzt ein bisschen mehr aufschwenken sollen.
Ja.
Und ich finde diese Hopfennote zum
Beispiel
wahnsinnig cool.
Steht auch gut drauf hier, Hopfenherb. Finde ich immer gut, wenn dann auch bei so einem Bier, das so ein bisschen beschrieben ist, halt naturtrübes, hopfenherbes Bier. Ja.
Mhm. Ja. Hat keinen Raucharoma. Also es ist jetzt nicht...
Ich war einer, der dachte tatsächlich, dass jedes Bier auch von der Brauerei Spezial auch eigentlich eine Rauchnote hat, ähnlich wie bei Schlenkerla, aber...
Hatten sie? Das Lager, das Märzen zum Beispiel.
Prost.
Dann ist Rauch Weizen.
Ja.
Also okay, gut, so ganz leicht unterschwellig hast du so ein, aber nicht so stark.
Es ist eher überraschend, ja, so ganz leicht, aber ich finde, es gibt eher so für mich jetzt gerade so ein bisschen diese Malzigkeit mit rein, die ich jetzt so bei der Farbe gar nicht so erwartet habe eigentlich. Aber ich glaube, durch das bisschen Rauchmalz und diese leicht rauchige Note macht es so ein bisschen vollmundiger fast.
Ja. Also es ist ein Bier, was ich sehr gerne im... Nicht schlecht, oder?
Ja, total gut. Ja, wirklich.
Also es ist so ein Bier, was ich im Sommer gerne trinke, auch gerade, weil es so diese leicht hopfige Note so ein bisschen hat. Und das ist jetzt ganz, ganz weit weg von dem, was man so klassisch als Kellerbier sich vorstellt.
Ja.
Das ist zum Beispiel Davids... Kellerbier.
Das Kellerbier?
Ja, steht ja das Kellerbier drauf. Oder der Zunfttrunk und so weiter. Also da gibt es so eine ganz wahnsinnige Range und das war auch ganz cool. Ja. Über dieses Projekt Bier des Tages habe ich so viel gelernt, über meinen Tellerrand rauszuschauen. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass also viele, viele Zwickelbiere, Kellerbiere und so weiter in Unterfranken, die sind viel heller.
Ich glaube, den Zug hört man. Ah, ist schon weg. Hört man gar nicht so laut.
Wir
hören den sehr laut, aber ich glaube, der ist.
Das ist jetzt der Richtung Unterfranken fährt. Nee, also, das da zum Beispiel.
Der war kurz.
Viel,
wollen nicht viele hin.
Nee, also, dass da viel in Richtung eher hellere Biere zum Beispiel geht, dass du da bei diesen unfiltrierten Bieren hast. Das ist da aber auf der anderen Seite dann zum Beispiel im Spessart vom bürgerlichen Brauhaus Wiesen. Da gibt es ein wahnsinnig geniales dunkles Kellerbier dann zum Beispiel auch. Oder auch Geschichten Wettelsheim und so weiter. Also im Mittelfränkischen wahnsinnig coole Biere, coole Kellerbiere. Und da kommst du dann raus und sagst, naja, Kellerbier ist, böse gesagt, ist Kellerbier ist, wenn es der Brauer aufs Etikett schreibt.
Yep.
Es ist untergärig, wobei ich glaube, irgendwo hatte ich mal sogar ein obergäriges Kellerbier
in der Hand. Ja, genau. Es gibt, glaube ich, schon auch da... ein paar Sorten auch im professionellen Bereich, also gerade im Hobbybrauerbereich, denke ich schon auch, dass da tatsächlich relativ viel obergärige Kellerbiere gemacht werden, die jetzt so genannt werden dann halt auch, ne, weil es halt einfach...
Ja, weil du einfach wieder das Problem hast
mit der Temperatur. Genau, und nicht jeder kann das zu Hause irgendwie auch noch kontrollieren oder jedenfalls richtig kalt oder kühl vergären und so. Deswegen nimmt man da halt auch gerne mal eine obergärige Hefe, die man dann
geht
halt
einfach auch schneller.
Genau, geht schneller. Und wenn die auch neutral ist. Ich denke, wichtig ist ja dann auch, dass es eine gewisse, also von der Stilistik her hat man, glaube ich, eine Vorstellung, was es ist. Ne? Und wenn es dann da auch rangeht, ist es super. Mir persönlich egal, ob es dann eine obergärige oder eine untergärige Hefe ist sogar. Also da bin ich ganz, ganz, sowieso ganz offen. Bei dem Spezial ist jetzt auch so, dass die ja gar nicht Kellerbier draufschreiben. Ne? Also so.
Das ist ungespundet.
Genau, ungespundet. Das ist dann wieder so ein bisschen diese Bezeichnung, glaube ich auch, wo wir so, die sich jedenfalls damit auskennen, sagen wir mal in Anführungszeichen, das schon in diese Richtung wieder, ne? Kellerbier. Genau. Kellerbier-Zwickel ist für mich auch so ein bisschen das Gleiche. Vielleicht Zwickel mehr noch, für mich jetzt jedenfalls so in die Oberpfalz rein, diese Zeugel vielleicht auch.
Zeugel,
ne?
Also
so
Kreuzen. Dieses,
auch für mich ein bisschen immer so dieses, es soll eigentlich eher ein frisches Bier sein, so. Also so das frische, direkte Bier aus der Brauerei. Ich finde auch so dann dieses Thema eben Kellerbier, also ne, der Bierkeller, also wenn man es jetzt so umdreht, wo es ja dann einfach mal kurz gesagt darum geht, dass man einfach da sitzt, wo das Bier gelagert wurde. Und das war ja hier dann meistens der Fall, dass es in einem Felsen war oder so oder irgendwo innen drin, weil da war es konstant kühl. Und bevor man dann diese Fässer irgendwie aus dem Dorf wieder, also vom Berg, ne, wo es gelagert hat, die war, also so wie ich das jetzt hier zum Großteil kenne, wenn man es mal einfach sagt.
Bevor du das Fass dann wieder im Sommer reinrollen musst, kannst du eigentlich gleich oben aufsetzen.
Dann sind die Leute hochgekommen, da war noch Schatten, dann hat man noch einen Grill aufgebaut oder damals vielleicht gab es einfach nur, was auch immer, Brotzeit halt oder so, so wie es ja heutzutage auch noch in ganz vielen kleineren Kellern auch ist. Da ist es sehr simpel gehalten und sehr schön und sehr einfach. Und dann gibt es natürlich auch die mittlerweile ein bisschen größeren. Und das ist quasi so dieses Bier, was da halt dann einfach getrunken wurde. So. Genau. Und ob das jetzt hell war oder dunkel oder eben ein bisschen malziger oder ein bisschen hopfiger. Das ist dann einfach Gusto von der Brauerei oder vom Brauer gewesen. Oder auch von den Bewohnern des Dorfes, wo die Brauerei ist, die halt einfach gesagt haben, du Norbert, gell, also bitte machst das nächste Mal, machst du wieder ein bisschen malziger.
So, weil, genau so ungefähr.
Okay, Leute, mache ich. Ja, also so, und dann war es halt so. Und mittlerweile aber, ja, ist es natürlich das fränkische Bier ja über die Grenzen hinaus bekannt. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass es immer mehr das bayerische Bier ablöst sogar. Also gerade in Deutschland, was Qualitätskriterien oder Qualitätsmerkmale angeht, ich habe mittlerweile so das Gefühl, also als Beispiel, wo ich in Frankfurt war, war es ganz witzig, da gibt es das Naiv als Bierbar, auch Craft Beer, aber halt auch immer klassische Sorten. Und dann hat er so gesagt, ja Felix, also das fränkische Bier, ja, das läuft hier super und wir haben da auch so einen Händler und da holen wir uns die Sachen immer. Und jetzt am Wochenende hatten wir das Tegernseer dran und es lief richtig gut durch. Und dann habe ich, okay, also warte mal, Tegernsee ist ja da unten in Oberbayern und fränkisches Bier, das ist jetzt aber ein bisschen anders verortet.
Alles im Süden.
Genau, aber für den halt ist es einfach so, also die Leute verlangen fränkisches Bier mittlerweile gefühlt mehr, weil es dann noch dieses Ticken besonders ist, dieses Ticken uriger vielleicht, dieses Ticken ursprünglicher, genau, authentischer auch. Und Franken, ich glaube, ich meine, es gibt das Bierland Oberfranken als Verein hier, aber... Ich glaube, das ist denen gar nicht so bewusst, was sie da teilweise für einen wertvollen Begriff haben, fränkisches Bier. Und den Bayern, sei jetzt mal, also sei es Bayerischer Brauerbund, also die Münchner, ne, denen ist es sehr wohl ein Begriff, was für ein wichtiger Stellenwert dieser Claim bayerisches Bier hat. Oder in München natürlich auch Münchner Bier halt. Das ist ja auch eine geschützte Angabe.
Ja, haben die es ja extra dann deswegen auch schützen lassen.
Genau, ja. Und deswegen denke ich auch, ich meine, Kellerbier ist ja, was nicht auch Krombacher oder irgendwer, die. Oder?
Die ein Kellerbier gemacht haben.
Ja, ne?
Aber das ist so dieser Trend zu, ich sag mal, Spezialbieren.
Ja.
Also Pilz verliert ja tatsächlich Marktanteile Stück für Stück und das hat eigentlich dieser Trend zu den Spezialbieren hat, finde ich, sogar schon in den 1980er, 1990er
Jahren. Brezel dazu?
Da haben die bayerischen Brauereien angefangen, Weizen zu pushen, wie verrückt. Das war so Ende 80er, Anfang 90er. Da hat jede Brauerei gemeint, Weizen machen zu müssen. Und das war so dieser erste Versuch auf dem Biermarkt, neue Marktanteile zu erlangen über Spezialsorten.
Ja.
Und dieser Trend hin zu Kellerbieren, das ist jetzt auch sowas wie, ich glaube tatsächlich Krombacher waren das, das ist von denen naturtrübes Kellerbier, auch so Bernstein, das war wie aus dem... Das war die Beschreibung vom European Beer Star gelesen und gesagt, genau das, so machen wir das Rezept jetzt, so mehr oder minder.
Ja.
Aber auch so, was du jetzt momentan hast, dieser Trend zu diesem Bayerisch Hell zum Beispiel, urige Kiste, 0,5 Euro Flasche, ein bisschen älteres Etikett und so, das ist alles so ein Versuch, so eine gewisse Urigkeit, eine gewisse Authentizität zu schaffen. Und das ist was diese fränkischen Biere eigentlich alle, oder nicht alle, viele fränkischen Biere haben. Mhm. Also jetzt mit Griesgarten zum Beispiel, Kellerbier oder das Schwanenkellerbier und so weiter.
Ja.
Das sind ja, also das gibt es ja jetzt nicht in der Euroflasche, weil die Euroflasche gerade wieder in ist oder auch das Spezi oder Schlenkerla und so weiter.
Ja.
Die gibt es in der Euroflasche, weil die einfach in den 90ern oder wann es vorher war, den Trend hin zur NRW-Flasche nicht mitgemacht haben und dieses und dieses und jenes und so weiter und so fort.
Was das ist gar ja, nicht das, mitbekommen
was,
haben.
Ja, nee, was es da einen Trend gibt. Augustina hat dasselbe gemacht. Ja, Augustina ist bei ihren alten Kisten geblieben, Augustina ist bei ihren alten Flaschen geblieben. Ja. Und mittlerweile ist es wieder ein so, wow, schau dir das an, das ist so urig, das ist so original, so authentisch und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ein Pfund, mit dem fränkische Brauereien vielleicht mehr wuchern könnten, zumindest Vögelchen.
Ja, schön, ja.
Mit dem fränkischen Brauereien mehr wuchern könnten. Mhm. Was aber vielleicht tatsächlich auch ein bisschen charmant ist, dass sie das eben nicht tun.
Ja, ja,
dass die jetzt nicht hergehen und sagen, hey, wir sind übrigens die original fränkischen Biere. Mhm. Und nur wenn du dem Verein hier Fränkisches Bierland oder sonst irgendwas beitrittst, darfst du Franken auf dein Etikett drauf basteln oder sowas. Mhm. So wie das dann mit dem bayerischen Bier zum Beispiel gemacht wird.
Ja. Absolut, sehe ich auch so.
Wie, ja.
Oh, der Vogel laut.
Ja. mach mal ein Bier auf. Worauf hast du Bock?
Ich esse gerade ein bisschen Käse hier in Brezen. Also wirklich super Verköstigung hier. Du Norbert, da bist du der Experte. Bist du nicht auch Biersommelier eigentlich?
Nee. Den habe ich tatsächlich nie gemacht. Eher mal was vom Hopfigeren eher was in die malzige Richtung mal auf die,
also ich finde, eigentlich würde es Sinn machen, die hopfige Note auszuspielen, oder? Aber ich fände es auch ganz witzig, wenn wir jetzt einfach mal gerade im Vergleich, oder wir nehmen mal dieses Original-Kellerbier, wo Kellerbier drauf, was heißt Original, das ist also, aber wo Kellerbier auch richtig draufsteht.
Ja, pass auf, dann nehmen wir das Schwanenkellerbier.
So ein
Mittelkellerbier. So, machen wir richtig schön, pass auf.
Hey. Ah. Ja. Auch die klassische Euroflasche? Nee, in dem Fall.
Nee, das ist die.
Wie heißt denn die eigentlich?
Lochmund.
Lochmundflasche.
Ja. Ich habe tatsächlich. Das ist auch wieder für diesen Blog, weil irgendwann. Also ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, waren so die ersten. Nee, tatsächlich. Also waren so die ersten 3, 4, 5, 12 Texte waren so. Oh, ich habe heute dieses Bier in der Hand, schmeckt so und so. Mhm. Nächster Tag, ich habe dieses Bier in der Hand, schmeckt so und so. Und nach dem 10. Mal war es langweilig.
Ja.
Also dem gesagt, das befriedigt mich nicht. Ich würde es nicht lesen wollen.
Ja, ja, ja.
Gut, das haben auch damals, glaube ich, nur 10 Leute gelesen, aber war schon damals, also, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wie heißen eigentlich diese ganzen Flaschen? Warum ist das eine andere Flasche und so weiter und so fort? Und also das, was du jetzt heute sagen, was ich in der Biersommelier-Ausbildung machst, das habe ich in den 5 Jahren dann sozusagen so
angeeignet.
Mit jedem Brauer geredet, jede Malzsorte gelernt und so weiter.
Wie viele Biere hattest du verkostet?
Ja, so 2000, 3000.
Bei einem Flaschen, du hast ja natürlich jede Flasche selber gekauft oder jedes Seidler.
Ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Den sehr größten Teil.
Ich meine, da bist du auch Brauer, bei 2000 im Schnitt 2 Euro vielleicht und hast du 4000 Euro da geblecht. Eine Sommelier-Ausbildung für 2 Wochen kostet, glaube ich, 5, oder?
Ja, also ich habe schon so ein bisschen investiert. Und als ich da angefangen habe, als ich Andi Seufert zum ersten Mal, also im Paxbräu, zum ersten Mal über den Weg gelaufen bin mit meinem Notizbuch und von jedem seiner Biere, das war Braukunst live, bei jedem seiner Biere, die Farbe notiert, habe Alkoholgehalt, Stammwürze, sonst irgendwas, welche Hopfen hat er drin und so weiter. Und so hat er gesagt, pass auf, ich kenne Biersommeliers, die würden sich nur die Hälfte der Mühe machen, wie du es hier machst und so weiter und so fort. Ja. Also ich habe das schon so ein bisschen autodidaktisch da gemacht, einfach weil mich das dann alles interessiert hat.
Ja.
Und ich bin also auch ein bisschen tatsächlich von als ich angefangen habe, mich mit Bier zu beschäftigen, als Oberfranke, wie gesagt, aus Kronbach geboren, absolut Bamberg geschafft. Also da hast du dich wirklich schon, da warst du spätestens mit 16, aber schon nahezu
da warst du schon Bier-Experte.
Was ja wie die Spinne mitten im Netz gesessen.
Ja.
Und tatsächlich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
Deine Vorbildung quasi, bevor du dich damit in Anführungszeichen etwas professioneller auseinandergesetzt hast, war ja eh schon recht groß.
Genau, so, und zu der Zeit war ich tatsächlich, wir haben die besten Biere, weil da stand immer gebraut, nach dem Reinheitsgebot drauf und so weiter. Und dann hast du dich damit beschäftigt und hast zum ersten Mal festgestellt, dass da zum Beispiel bei den Zutaten sowas wie Röstmalzbier draufsteht. Mhm. Warum schüttet ihr, also glaube ich auch sogar ein Kellerbier, wo das passieren will. So, warum schüttet ihr Bier in Bier rein? Was macht Röstmalzbier überhaupt? Mhm. Also das, was eigentlich jeder, was jeder Konsument eigentlich machen sollte. Mal lesen, was ist da drin, abgesehen von dem, was dir immer erzählt wird. Was sind da eigentlich drin? Ja. Und dann liest er, wie, was, ihr nehmt das zum Färben?
Ja.
Das darf man? Ja. Wie, ich dachte, das Reinheitsgebot, damit da keine Farbe drin ist in dem Kellerbier. Also wenn ich ein Kellerbier habe und das dunkel ausschaut, dann soll da dunkles Malz drin sein und nicht ein Malzbier, Biermalzextrakt und so weiter, den ich im Endeffekt eigentlich nur zum Färben nehme. Und so bist du dann Stück für Stück bin ich von jemandem geworden, der mal gesagt hat, boah, so super, unsere Bierkultur genauso wie sie ist, ist ideal zu jemandem, der gesagt hat, unsere Bierkultur ist nicht schlecht, aber Nummer eins, wir müssen was dafür tun, um sie zu erhalten. Also support your local dealer, support your local brewery. Mhm. Und zum anderen, nee, es ist auch nicht alles gut, was unsere Bierbrauwirtschaft oder Brauindustrie, sage ich mal, macht. Und auch da, um jetzt wieder zu diesem Thema Authentizität zurückzukommen, gehe ich zu meiner kleinen Brauerei, wo ich mich mit dem Brauer unterhalten kann, wo ich im Zweifelsfall auch mal daneben stehen kann, wenn der da was ich macht, ist das halt ein ganz anderes Feeling und ich habe auch viel mehr Vertrauen, als wenn ich jetzt, dann das Kellerbier von Krombacher oder eben irgendwas anderem Großen. Man gibt auch in Franken die eine oder andere große Brauerei, wo man sagt, ja, klar, nee, support your local kleine Brauerei.
Ja, absolut. Gebe ich dir hiermit definitiv recht. Prost. Ist ja auch etwas, was ich jetzt, weil du das Thema gerade schon mal so kurz angerissen hast, Thema Reinheitsgebot und so, im Intro gar nicht erwähnt hatte, aber du bist ja nicht nur eben der Bierexperte und Autor und Germanist und an der Uni hier und Lehrer am Gymnasium und so weiter und so fort, sondern auch der Geschäftsführer des Deutschen Kreativbrauerverbandes.
Genau, ich helfe in der Geschäftsführung bei den deutschen Kreativbrauern.
Genau, wo man sicherlich auch nochmal vielleicht dann gleich kurz draufkommt oder später noch oder sowas. Also ich glaube, alle Themen können wir gar nicht hier reinpacken, sonst müssen wir definitiv machen wir vielleicht einen zweiten Teil mal auch.
Du darfst gerne wiederkommen.
Ich komme gerne wieder hin. Und das nächste Mal mit dem Zug. Ich bin heute mit dem Auto da und dumm gewesen auf jeden Fall. Aber leider manchmal auch nicht anders umsetzbar, wobei jetzt Nürnberg und Bamberg ist ja auch gleich um die Ecke, sei es jetzt mit dem Zug oder mit dem Auto.
Und wir müssen jetzt dazu sagen, also wir verkosten hier immer nur 0,1 von den Bieren. Nicht, dass da jemand am Schluss dann irgendwie durchzieht und sagt, Jungs, ihr habt aber 5-6 Bier hier gerade getrunken, der Felix darf nicht mehr ins Auto
steigen. Ich fahre ja auch nicht sofort. Also ich werde erstmal noch kurz 10 Minuten hier verweilen.
Wir degustieren hier tatsächlich nur.
Nicht, so ist es. So, pass auf, was hat man jetzt hier? Das Neue, was
du da aufgemacht hast?
Genau.
Aus Burg Ebrach, Kellerbier. Ja. Ist auch vom Prinzip eher wieder was Helleres, auch schön unfiltriert.
Auch wirklich fantastisch hell, ne? Also das will ich schon sagen, unser Kellerbier hat ja auch eine eher hellere Farbe.
Ja, das würde ich danach gleich auch
aufmachen. Ja, müssen uns aber auch in Nürnberg tatsächlich auch immer mal wieder anhören, da bei Verkostungen, gar nicht jetzt negativ gemeint, aber halt immer so.
Dass die Leute überrascht sind.
Ja, genau. Oh, das ist aber für ein Kellerbier schon sehr hell und so weiter, ne? Und ich meine, ich denke viele auch, also Nürnberg, wie gesagt, ist nicht so weit weg von hier, aber für viele Nürnberger ist die oberfränkische Bierkultur dann doch irgendwie wiederum weit weg. Also man fährt zwar mal nach Bamberg und man fährt da mal irgendwie Richtung Forchheim, Hallandorf und so weiter, hat da so seine Läden, aber so alles, was eigentlich nördlich von Bamberg ist, ist, glaube ich, denn für Nürnberger definitiv schon zu weit. Also so dahin zu reisen oder zu fahren oder so, gibt es so, meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, ne? Je nachdem, wie sehr du dich auch mit Bier wirklich auseinandersetzt halt.
Also abgesehen von Bayreuth, ich weiß nicht, ob du von Nürnberg nach Bayreuth fährst, das wäre dann vielleicht noch die nächste größere nördliche Stadt.
Das stimmt.
Interessant ist, du hast ja, wenn du nach nördlich, wenn du nördlich fährst, du hast ja die fränkische Schweiz sozusagen direkt über dir.
Ja. Da ist man auch relativ schnell dann wiederum aber tatsächlich von Nürnberg drinnen halt. Ne? Ja. Das glaubt man manchmal gar nicht. Aber
warum soll man auch weiter nach Norden gehen?
Eigentlich,
also sowas wie zum Beispiel das ganze Staffelsteiner Land und so weiter und alles, was dahinter kommt. Ja. Kronach, Hof, auch spannende Gegend eigentlich. Aber
Das ist, ja das ist eigentlich schon mal
so. Nürnberg aus, das ist eine Weltreise.
Genau, also, und man fährt dann ja schon eben durch einige gute Läden quasi durch, ne? Ja. Oder Brauereien oder Bierkeller. Und warum noch weiterfahren oder wie auch immer dahin reisen, wenn man eben dann doch so nah und gerade auch mit der Bahn, kann man da mal in Forchheim oder Hirschheid rausspringen mit dem Fahrrad und dann links und rechts eigentlich irgendwie in den Wald fahren.
Ja, da geht's vor allem. Also alles, was Richtung Bamberg und meinetwegen noch Bayreuth geht, aber alles, was danach kommt, also da wird auch eine Bahnreise langsam spannend.
Absolut, genau, genau. Nee, aber das ist ja so interessant und diese Vielfalt ist halt dann doch so groß halt, ne? Also so, es ist eben nicht nur das eine Kellerbier und alle anderen sind ähnlich, sondern allein in diese Range Kellerbier kannst du dir ja locker irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Biere hinstellen, die so grundsätzlich unterschiedlich sind vom Geschmack her, dass du eigentlich denkst, jedes einzelne ist irgendwie eine eigene Sorte halt oder so. Und das finde ich dann schon auch immer,
ganz dunkel, das heißt alles.
Das finde ich auch schon immer mega spannend eigentlich, wenn man jetzt in diesen vier Zutaten zum Beispiel auch einfach bleibt mit Wasser, Hopfen, Malz, Hefe irgendwie und gerade bei den Untergärigen, wo ja dann doch auch nur Gerste erlaubt ist, ne? Und nichts anderes jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt und die Brauer auch danach arbeiten und beim Großteil der Kellerbiere geht es jetzt ja auch nicht um eine große Aromahopfung oder das Hopfenstopfen oder. Ja, und das finde ich schon ziemlich geil.
Wenn du das anschaust, das ist vom Charakter her so leicht malzig.
Ja.
Das ist eigentlich so ein ich würde ein Schüttbier sagen. So ein richtig schönes, wie sagt Volker Quante, es hat eine gute Durchtrinkbarkeit.
Eine gute Durchtrinkbarkeit. Ein Kollege aus dem Süden von Nürnberg, der Bernhard Hecht,
ja.
hat mal auch den Begriff, ich glaube, er war es, Schüttability.
Schüttability, genau.
Finde ich auch super schön. Super schöner Name. Und definitiv ist das so ein Kandidat, wo du dich halt auch durchaus mal hinsetzen kannst, vormittags bis in den Abend rein und dir da einige zu Gemüte geben kannst, weil es halt einfach diese gute Durchtrinkbarkeit hat und das finde ich bei Bier per se immer ganz wichtig. Deswegen bin ich auch, und deswegen ist unser Kellerbier halt auch eher etwas heller, auch mehr Fan von diesen helleren Bieren, die aber trotzdem halt einen gewissen Charakter haben halt dann noch. Ne? Und gerade diese Grenze beim Kellerbier finde ich ganz spannend im hellen Bereich, wenn es dann halt so ein bisschen einfach trotzdem einen malzigen Charakter hat, wenn es so ein bisschen den Hopfencharakter hat, aber trotzdem halt so eine gute Durchtrinkbarkeit. Also der Malzkörper zu dunkel ist, da kriege ich da, also ein bisschen zu mastig, kriegen wir vielleicht eins rein, aber das war's dann halt auch schon. Was ja auch manchmal nicht schlimm ist, weil manchmal bist du ja auch irgendwie was essen auf dem Bierkeller und genießt es dann. Das ist jetzt fast das dunkelste von den dreien, oder?
Ja, das ist jetzt so Richtung Altgold.
Ja, würde ich jetzt schon auch mal sagen, auf jeden Fall. Also,
sag mal, geht's dir eigentlich auch so, dass du im Sommer lieber hellere, hopfenbetonte Biere trinkst, während du Richtung Herbst und Richtung Winter tatsächlich gerne eher dunklere Biere und schwerere Biere?
Auf jeden Fall.
Schon, gell?
Weil ich da auch depressiver werde.
Nee, es ist so.
Weil du auch gesagt hast,
heute geht es von der Temperatur her, wenn wir jetzt gestern da gesessen wären, dann wären wir irgendwie so bei was gestern gehabt? 24, 25?
Also ich hatte gestern einen Tag frei und wir waren im Playmobil-Land. Und in Nürnberg, also in Fürth, ne? Und da gab es, da war es sehr heiß, sagen wir mal so.
Ja.
Thermometer so 27, 28 Grad angezeigt. Okay. Es gab Eis gekühlt und das war tatsächlich eins der schönsten Biererlebnisse, so doof wie es klingt. Es gab eisgekühltes Corona-Bier aus der Dose für 3,50 in der Westernstadt und da habe ich mir mal so drei genehmigt und bei Playmobilland ist ja schon so, dass eigentlich nur Kinder da sind, aber alle Kinder kommen ja mit Erwachsenen halt, ne? Und das sind meistens auch so Tagesausflügler irgendwie mal aus, keine Ahnung, Stuttgart oder sonst woher, Österreich oder so. Die kommen dann auch als Familie und die Mama ist meistens mit den Kids unterwegs oder Papa steht immer im Kinderwagen oder so oder im Schatten. Und da gab es einige Eltern, die sich da gestern einfach so kollektiv ein paar Corona genehmigt haben. Ich habe es bis heute nicht gecheckt, warum es das überhaupt dort gab, neben Heineken noch, eisgekühlt aus der Dose. Aber ich fand es sensationell. Hätte es da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zum bisschen Bernstein-Kellerbier gegeben.
Jetzt stell dir mal vor, du bist bei 30 Grad.
So ein tschechisches Dunkles.
Genau, und dann schmeißt du dir irgendwie so ein dunkles Märzen mit 6% rein.
Ja.
Das ist also vom Alkohol mal ganz abgesehen, ist das eine relativ kurze Veranstaltung.
Absolut.
Aber auch wie du gesagt hast, also ich meine, du trinkst das und dann sagst du, ja gut, ich brauche nichts mehr essen. Ich brauche bis Mittwoch nichts mehr essen, weil
man ist voll.
Das Ding macht einfach satt.
Genau.
Ich habe gerade reingerochen.
Ja.
Ich mag den Geruch, weil du hast diesen.
Also
es riecht nach Brauerei.
Es ist ja natürlich, also ich finde dann schon auch dieses leicht schweflige, vielleicht so ein bisschen stinkige in Anführungszeichen im positiven Sinne, was manchmal so aus Brauereien ist, dieses Untergärige auch. Ich meine, hier haben wir halt mit dem Saphir-Hopfen auch ganz leicht Hopfen gestopft. Also es hat schon so diese hopfige Note, aber auch nur dezent. Also wir probieren halt immer so diesen Mittelweg zu finden, dass es halt den Leuten, die schon Hophead sind und irgendwie Hopfen geil finden, taugt, aber halt auch eher den Leuten, die eben mit Hopfen, sagen wir mal so, eben gar nichts bisher am Hut hatten und so zum ersten Mal zu uns kommen. Also so ein kleinen Hybrid, so eine Art modernes Kellerbier, und halt auch in dem Fall Bio alles und Saphir als Single Hop tatsächlich auch, also auch im Heißbereich damit gearbeitet. Wird übrigens auch die letzte Auflage für dieses Jahr sein, was Saphir-Hopfen angeht, weil es keinen mehr gibt. Mhm. Also Bio vor allem ist komplett Katastrophe, was die letzte Ernte anging. Der Friedrich in Gräfenberg hatte knapp 70% Ernteausfall und das ist wirklich
Ui, absolut. Ah, übrigens, Kaspar Schulz ist bei uns gleich ums Eck.
Ah ja, schöne Grüße.
Hallo. Das ist so der Gag, wenn wir mal eine richtig große Brauerei reinstellen, ja, genau. Die sind ja nicht nur beim Gabelstapler mehr
oder weniger über die Bahnlinie fahren. Das wäre doch was. Naja, aber so genau dann, und wir wollten halt eben so ein bisschen modernes Kellerbier halt auch schaffen dadurch und spielen aber auch so ein bisschen natürlich mit dem Begriff, weil wir halt einfach schon sagen, was ist denn überhaupt ein Kellerbier halt? Ne? Also so genau diese Bezeichnung und... Und es gibt eben, wie wir hier eigentlich schon bisher ganz gut erläutert haben, zig Sorten und die Vielfalt ist in dieser Stilistik riesengroß. Und ich finde es so gut, wie du gesagt hast, es ist ein Kellerbier, wenn es der Brauer oder die Brauerei draufschreibt. Es hat schon so ein paar Anzeichen natürlich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, also Kellerbier muss untergärig in Anführungszeichen sein, aber clean vergoren, 4,8 bis 5,6% Alkohol vielleicht, relativ gut trinkbar.
Vielleicht so eher auch auf der niedrigeren Seite ein bisschen gespunden.
Genau, von der Karbonisierung auch ein bisschen lockerer und so weiter. Genau, so sehe ich das schon auch halt. Aber im Endeffekt ist es ein Stil, der so vielfältig ist, wie eigentlich auch die fränkische insgesamt. Oder die Bierkultur insgesamt. Ja, genau, auch wenn man halt die klassischen Stile nimmt, das siehst du auch, wenn du jetzt einfach sowas hast wie ein Hefeweizen. Hefeweizen ist ja auch einfach so ein krass vielfältiger Bierstil. Also ich liebe ja Hefeweizen. Und wir haben ja auch unseren am 8. Juli der erste bayerische Weißbiergipfel bei uns in der Brauerei, den wir ausgerufen haben. Ja, hiermit lade ich dich dazu natürlich auch nochmal ein. Das ist gleichzeitig unser Brauereifest, aber auch wir wollen oder haben uns so ein bisschen drauf eingeschossen, das Thema Weizen und Weißbier wieder auf die Agenda zu bringen irgendwie, weil es halt schon einfach so, wie ich finde, krass kulturwichtiger Bierstil ist, wie du es vorhin auch erwähnt hast, 80er oder so, wo das alles gepusht wurde und es ist ja so eingebrochen in den letzten Jahren. Und es gibt ja so Institutionen wie Schneiderweiße oder auch die Brauerei Guttmann, Unertel und so weiter und so fort. Und da haben wir halt gesagt, okay, auch weil der Johannes Sauer, der Bierdoktor, mit dem haben wir jetzt auch schon ein, zweimal eben Weißbiere gebraut, das Weißbier for Future. Und wir lieben es einfach auch. Wir haben selber ein Weißbier im Angebot und haben gesagt, jetzt machen wir den ersten bayerischen Weißbiergipfel.
So wie der Berliner Weiße Gipfel damals.
Ja, genau. So geht's ein bisschen los. Die erste Veranstaltung war beim Berliner Weiße Gipfel auf jeden Fall sehr nerdy. Also da waren eigentlich nur so 16 Leute intern bei der Berlin Beer Academy. Und wir gehen aber gleich in die Öffentlichkeit damit. Werden aber auch so einen kleinen Talk dann da mit dabei haben und haben eine Weißbierbar, was dann auch von uns, wir haben uns schon irgendwie, müssen uns begrenzen, 10 verschiedene Weißbiere gibt, die wir halt auswählen, die man dann da trinken kann oder auch probieren. Also entweder halt beim Weißbier musst du ja schon, und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, diese ganze Flasche und
auch ein extra Glas und so. Ja, und wenn du Verkostungen machst,
finde ich das immer ganz schwierig. Mit der Hefe und so.
Genau, weil du musst dann schenkst du immer so 0,1 ein aus der Flasche, dann hast du am Schluss diese Hefe und dann musst du die zu jedem nochmal so dip, diesen Ditch Hefe nochmal rein. Damit auch
da gibt es aber einen ganz leichten Trick zum Beispiel. Und diesen Trick wendet zum Beispiel auch die Schneiderweiße Brauerei bei ihren Fassbieren an, weil das ist ja auch fassvergoren quasi, das Bier von Schneider.
Ja, du drehst das Fass um.
Genau, das lagert bei dem schon auf dem Kopf. Genau. Das geht so zum Gastronom und dann steht das bei dem auf dem Kopf. Und wenn er es anzapfen will, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als es umzudrehen.
Ja, und dann geht die Hefe wieder durch.
Genau,
und
so kannst du es bei der Verkostung halt auch machen.
Weiß so jeder.
Ja, aber bei der Verkostung kannst du es ja auch so machen. Die Flasche halt einfach auf den Kopf stellen. Vielleicht
aber die steht auf dem
in
Kopf,
der Balance ein bisschen
schwierig. Die steht auf dem Kopf so schlecht im Kühlschrank.
Ja, das stimmt. Aber man kann es auch mal ganz leicht kippen, bevor man es aufmacht. Ganz
leicht. Klar, natürlich
vorsichtig aufmachen. Genau, ja. Aber es ist hier genau lauter solche Punkte.
Oh, da habe ich mal bei einer Brauerei aus Unterfranken, ich sage jetzt nicht, welche Brauerei das ist, den wunderbaren Hinweis auf der Flasche gelesen, dass man die Hefe vor dem Öffnen aufschütteln soll.
Aha.
Also auf Schwenken lasse ich mir ja eingehen.
Ja, ja.
Beim Aufschütteln, gerade bei dem Weizen. Also da will ich nicht wissen, wie viele Leute da ihre Küche danach neu gestrichen haben oder was auch immer. Also die Weizenflasche vorher, was du dreimal, viermal gut geschüttelt hast und dann das Ding aufmachst, dann kommt
da der... Da ist eine Fontäne auf jeden Fall,
die einfach hochgeht. Da ist Spaß in der Gast.
Ja.
Ja. Ey, ich finde ich find das cool, Bierstil Kellerbier neu zu interpretieren, weil... Ich muss mal zum ganz, ganz blöd abgedroschenen Satz kommen, aber der ist tatsächlich, der hat was an und für sich. Also eine Tradition zu bewahren, heißt ja, die Fackel weitergeben und nicht die Asche anzubeten.
Ja.
Weil also es gibt ja der Spruch ist an sich eigentlich blöd, aber genau das ist es ja. Und da müssen wir tatsächlich vielleicht auch als Brauereien, als Brauwirtschaft, immer wieder darauf aufpassen, dass dieses Festhalten an diesem einen gültigen Bierstil oder diese eine gültige Art, wie man Kellerbier brauen darf oder nicht brauen darf und so weiter, die bringt ja nicht unbedingt das Produkt weiter und die sorgt vielleicht auch nicht unbedingt dafür, dass sich neue Leute dann für diesen Bierstil Kellerbier interessieren. Wenn ich Kellerbier tatsächlich nur damit assoziiere, dass dann, was weiß ich, irgendwie alte Leute mit Bauch vom Schäuferler, Schweinebraten, sonst irgendwas, auf dem Bierkeller sitzen und sich das Ding zwischen 0,5 und 1 Liter Krügen reinorgeln, dann hat das natürlich, also für meine Generation,
auch ich bin
50, für meine Generation hat das einen gewissen Charme.
Ja.
Aber du hast immer mehr Vegetarier, du hast immer mehr Leute, die sagen, okay, ich will vielleicht überhaupt keinen Alkohol.
Ja.
Alkoholfreie Kellerbiere zum Beispiel. Wäre jetzt ein Thema für sich gewesen, gibt es auch das eine oder andere mittlerweile. Vom Rittmeier gibt es das alkoholfreie Kellerbier.
Gibt es schon. Dann auch
Rittmeier hat ein alkoholfreies Kellerbier. Dann gibt es vom Kundmüller Zwickerler Hell, also unfiltriert auch alkoholfrei. Dann gab es, weiß gar nicht, ob das Kitzmann immer noch macht. Kitzmann hatte das mal, so ein alkoholfreies Kellerbier zum Beispiel. Und eigentlich ist das ja eine wahnsinnig coole Idee, weil du hast ein Bier, was insgesamt mehr Aromen hat, weil du hast einen größeren Malzkörper, du hast vielleicht Spezialmalze drin, diese ganzen Karamellmalze, dunklere Malze, du hast die Hefe drin und so weiter. Und du hast eine viel größere Aroma-Range, genau wie beim alkoholfreien Weizen auch.
Weizen, genau.
Deswegen funktioniert das ja auch. Und was machen dann aber die meisten Brauereien? Die nehmen vom Prinzip das Pilz, das vom Prinzip ja eh nicht so viel an Aromatik hat. Da ist kein Malzkörper, du hast den Hopfen ein bisschen, du hast den Alkohol. Das war es im Großen und Ganzen. Und wenn du da noch den Geschmacksträger Alkohol rausnimmst, dann bleibt ja noch weniger übrig. Also insofern ist das eigentlich auch ein Bierstil, der sich für alkoholfrei eigentlich auch wahnsinnig gut eignet.
Ja, super interessant. Vielleicht werden wir da was erleben beim Bierfest in Nürnberg, beim Fränkischen Bierfest im Burggraben, weil dort der Markus Raupach, ja auch hier in Bamberg ansässig, jedes Jahr aufs Neue ja eigentlich so ein bisschen kuratiert, was so ein bisschen Spezialbier angeht und auch uns da mal hingeholt hat, schon vor, keine Ahnung, 5 Jahren und auch die Gastbrauereien da einlädt. Und er hat anscheinend dieses Jahr als Thema alkoholfreie Alternativen. Was ich beim Fränkischen Bierfest im Burggraben gewagt, aber ziemlich geil finde, dieses Thema halt da mal auf die Agenda zu setzen. Und so wie ich ihn Markus kenne, ist er ja auch nicht einer, der dann da eben 3 Pilze hinstellt, sondern durchaus wahrscheinlich eine tatsächlich riesengroße Auswahl hat von heimischen, fränkischen Sorten. Aber höchstwahrscheinlich auch, alkoholfreies Pale Ale, hatte ich letztens auch ein Aha-Erlebnis von Care wieder. Haben wir hier im Podcast drüber gesprochen, das Coconut Drive. Ein unfassbar geiles Ding, wo ich sage, Leute, ey, alkoholfrei und so geil. Also das war das Erste, wo ich bereit war, auch irgendwie 3 €, weil diese Biere sind ja auch teurer, dafür zu bezahlen.
Auch das UNN zum Beispiel.
Genau, ja, UNN, das die Riedenburger machen da gute Sachen. Also gerade die Pale Ale-Sachen finde ich alle per se gut.
Pax Preuß, der Monkey King.
Das habe ich noch nie getrunken tatsächlich.
Das ist so cool, weil das ist vom Prinzip wie das From Asia with Love. Das
hat auch eine kleine Flasche gepackt, gell?
Genau, und dann 0,5 Euro. Das ist vom Prinzip wie das From Asia with Love.
Okay.
Also mit Szechuan-Pfeffer, mit Habanero-Chili, mit Lemongrass, Orangenschale, mit Kardamomsamen und so weiter und so fort.
Okay.
Aber alkoholfrei, natürlich wahnsinnig. Ja. Also wir hatten das mal, wir waren jetzt zusammen in Stuttgart auf dem Craftbierfest, hatten wir von Kreativbrauen Stand und wir waren in Erfurt beim Flanieren mit Bieren, organisiert von der Brauerei Heimathafen, also wer da mal hingeht,
geile
Brauerei.
Ja. Auf jeden Fall.
Und hatten da sozusagen dieses Bier mit den 7,7%, glaube ich, sind das From Asia. Dann hatten wir das als Saison mit 3,9% und dann hatten wir das
als alkoholfreies Bier. Mhm. Und die mal so nebeneinander zu sehen, war erstens spannend. Und zum anderen war das tatsächlich, das hat so geil geschmeckt, natürlich mehr wie, ja, das trinkst du nicht mehr wie Bier, mit diesen ganzen Zutaten und so weiter. Mhm. Aber ganz ehrlich, also sowas an einem schönen Tag, meinetwegen auch auf einem Bierkeller, dann würde auch sowas als Kellerbier tatsächlich gehen, wäre ich voll überzeugt. Weil das schmeckt nach was. Und Bier kann so wahnsinnig viel.
Ja.
Und dann ist es immer so ein bisschen schade zu sehen, wie viele Leute dann immer nur diese Einheitsgeschichten kaufen, wenn da doch wahnsinnig viel möglich ist.
Ja, absolut. Ist denn jetzt, darauf nochmal kurz eine Frage, sowas ist denn bei dir, oder würdest du sagen, jedes Bier, was man auf einem Bierkeller trinkt, ist automatisch ein Kellerbier?
Ja und nein.
Sich mal zu lösen von der Stilistik, was ist denn ein Kellerbier eigentlich?
Ja, ja und nein. Also,
dieses Weizen, Gefühl ist halt.
Da Weizen weißt, wäre für mich kein Keller.
Kein Kellerbier. Kellerweizen gibt es schon auch irgendwie.
Kellerweizen wäre für mich ein Kellerweizen, aber kein Kellerbier.
Ja.
Da bin ich jetzt... Wieder zu sehr Oberfranke.
Ja, ja. Weil Kellerweizen ist
Bier und Weizen
trüb.
Genau. Bier und Weizen sind einfach zwei verschiedene Biere.
Ja, ja, ja.
Okay.
Nee. Jein, aber ja.
Naja, sitze ich auf dem Spezikeller, ist das Speziallagerbier, ein braunes Rauchbier. Das Bier, was ich da trinke, was auf dem Keller gedruckt, das wäre das Kellerbier vor Ort.
Ja.
Sitze ich beim Greifenklau, ist es das Greifenklau Lager. Gut, es gibt vom Greifenklau mittlerweile auch ein Kellerbier, aber wäre das Greifenklau Lager.
Ja. Ja.
Da bist du auch bei einem mehr oder weniger hellen Lagerbier. Sitze ich in Gott, wie heißt das? Jetzt komme ich auf den Keller nicht. Es gibt einen ganz coolen Keller in Mittelfranken. Da hast du dann ein unfiltriertes, dunkles Märzen zum Beispiel als klassisches Bier vor Ort.
Ja.
Und jedes dieser, ich würde kein anderes Bier auf jedem dieser Keller trinken wollen, weil das halt entsprechende Bier da ist. Insofern, also tue ich mir schon schwer. Auf dem Bierkeller ist das Bier. Ist das Hausbier der Brauerei das Kellerbier meiner Wahl? Gehe ich natürlich in den Laden und suche nach einem Kellerbier als Bierstil, dann suche ich nach was ganz anderem. Dann bin ich tatsächlich, wo ich sage, was vielleicht eher ein Ticken vielleicht auf der malzigeren Seite ist, was man eine Hopfnote auch haben kann, was eher weniger gespundet ist, was ein gemütlicheres Bier ist, also jetzt nicht so spritzig, nicht so hochalkoholisch, wovon man mehr trinken kann.
Ja.
Ein Bier, was sich in einem Steingutkrug wohlfühlt.
Ja, genau. Steingutkrug also ist auch immer noch ein schönes Thema. Genau. Liebe ich auch sehr. Eben auf vielen Bierkellern immer noch zum Glück am Start. Nicht mehr überall oder so, aber doch wunderschön. Ich sehe das auch so. Also ich sage auch vielen bei unserem Kellerbier oder per se Kellerbier wiederum, egal wie es schmeckt, ist für mich immer auch so ein Essensbier. Ist immer so ein Brotzeitbier.
Genau.
Ist auch wirklich so ein Genussbier und ein Momentbier, ne? Gefühlsbier so. Weil mir geht so, dieser Bierkeller an sich, den wir hier in Franken haben, also dieser, wenn ich den ganz klassisch nehme, ein schönes Beispiel ist bei der Löwenbräu in Nee, die andere da Richtung Eichgrund, Adelsdorf, genau. Dieser Keller, da fährst du in den Wald rein, da parkst du auf der Wiese, dann gehst du noch ein paar Meterchen hoch und dann ist es wirklich einfach mitten im Wald, wie so viele ja auch. Und da ist dann eine, die sind mittlerweile auch krass aufgestellt, muss man sagen. Ne? Also die haben wirklich eine Gastronomie dahingesetzt und so, also Wahnsinn. Aber jetzt mal unabhängig davon, ist dann da halt einfach die Schenke und da gibt's was zu essen. Und dann ringsherum sind auch einige Tische, Spielplatz und so. Aber dann haben die quasi direkt davor wie so ein Plateau, wo halt irgendwie lass es einfach mal 60 Bierbankgarnituren sein halt. Ne? Und das ist wie so ein Bienenvolk. Das ist ein Gewumsel und Gesumsel und irgendwie ist es einfach so, da kann man dann so eintauchen und so. Und dann sitzt du da mitten im Wald einfach, mitten im Nirgendwo. Da ist ja sonst nichts gewesen einfach halt. Da haben die dann mal eine Stromleitung hingelegt, da haben die mal eine Wasserleitung hingelegt irgendwie so und eine Hütte aufgebaut und irgendwie die Bierbankgarnituren, da brauchen wir noch eine Hütte, dass wir die nicht immer da hochschleppen müssen irgendwie. Und dann ist es da halt einfach dieser Moment und ich liebe das so, da zu sitzen. Man kann abschalten, man kann sich darauf, man hat nichts drumherum, kann den Alltag auswählen. Im Best Case ist auch noch das Handynetz schlecht, weil es mitten im Wald ist. Und man ist einfach da mit allen anderen, die auch einfach da sind. Und man hat dieses Bier und das ist völlig egal, dann auch was, mir ist es manchmal auch egal, was das dann für eins ist. Gibt ja auch so ein paar Bierkeller. Einer meiner Lieblingskeller ist der Rosenkeller. Der ist auch da eben Richtung Eischgrund, hat keine eigene Brauerei, sondern wird einfach betrieben. Ist wirklich wunderschön. Und ey, die haben jetzt auch die Brauerei gewechselt. Ich weiß nicht mehr, was es da gibt. Ist mir auch egal. Es muss halt einfach, das ist ein Steinkrug. Es gibt eine Brotzeit dazu. Und ich genieße so diesen Moment. Das ist so richtig loslassen. Genau.
Das Lebensgefühl.
Genau. Und auch der Biergarten an sich, das ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber trotzdem, das hat man in diesem Bierkeller, wenn die halt so in diesem Wald sind, einfach so.
Ja, dadurch, dass du bei diesen
Bierkellern
tatsächlich so wirklich
so
in the middle of fucking nowhere, im besten Fall bist,
genau.
Hat das eine ganz andere Gemütlichkeit. Also da sitzt absolut. Du dann von irgendwo kommen Kirchenglocken her und so weiter. Also das hat schon
die Fahrradfahrer kommen um die Ecke, genau. Ne? Weil du kannst kaum im Auto hinfahren.
Entschleunigung.
Oder sowas. Absolut. Biergärten finde ich manchmal ein bisschen hektischer.
Genau.
Da ist ein bisschen mehr Remi-Demi. Ne?
Da bist du auch so ganz oft in der Stadt.
Dann genau.
Meistens, die Leute. Also, dann hast du Verkehr
in der Stadt, im Dorf oder so irgendwie sowas halt. Und das ist ja auch so das Geile, dass so viele Wirtshäuser jetzt zum Beispiel lass es Hallandorf sein, was heißt Wirtshäuser, aber Brauereigasthöfe oder sowas, die ja wirklich so, wie es früher war, im Sommer dann zu haben und dann hängt ein Schild an der Tür,
ja,
Keller geöffnet, genau. Ab Mai bis, je nach Wetter, September, Oktober, whatever, und da bitte hingehen halt, ne? Immer genau. Ab 11 oder so und Montag ist halt zu oder wie auch immer.
Gries oder so, genau.
Genau, also, und der Laden an sich, also das Wirtshaus hat dann im Herbst und im Winter und je nachdem wie das Wetter ist, im Frühling noch offen, ist halt einfach stillgelegt und zu und das Leben findet einfach da oben statt und man pilgert da auch so hin und jeder hat so dieses gleiche Ziel. Und was ich dann halt mache, wenn ich mir ein Kellerbier zum Beispiel, gehe auch manchmal los in meinen gut sortierten Getränkemarkt oder lass mich beliefern von meinem gut sortierten Getränkemarkt, weil die auch unser Bier haben. Ne? Und dann nehme ich mir da auch mal so ein Kellerbier mit nach Hause und dann zische ich mir das jetzt aber nicht einfach zum Beispiel beim Fußball rein oder whatever, beim Film oder weil gerade einen Rasen gemäht habe, so, sondern ich zelebriere es eigentlich ähnlich. Ich setze mich hin zum Essen, zur Brotzeit. Ich entschleunige mich daheim mit einem Kellerbier, weil es gibt mir dann dieses Gefühl irgendwie auf eine Art und Weise halt. Nicht so, wie ich es sonst kriege, aber in diesem Moment halt, also vor Ort. Und das fand ich so geil, wie du es vorhin gesagt hast. Kellerbier ist eigentlich ein Gefühl halt. So.
Ja.
Und das trifft es, finde ich, einfach perfekt.
Für die Älteren und für die Eltern unter uns, also was so Bierkeller auch so wahnsinnig geil macht, und das ist eben schicker als Biergarten, wo du ja trotzdem in der Stadt oft bist oder also zumindest da, wo auch Verkehr und so weiter ist.
Ja.
Bierkeller ist, wenn du da sitzt und zu deinem Kind sagen kannst, aber egal welchem Alter, stolper mal rum, egal wo du willst.
Ja, genau.
Die haben ihre Spielplätze und so weiter und das kannst du dann im Idealfall kannst du sehen und selbst wenn du es nicht siehst, die Dinger sind, also entweder hast du der Hecke außen rum oder die sind mitten im Wald und so.
Ja.
Die können auch nicht verloren gehen. Da kannst du, das ist so.
So ein Safe Place auch.
Ja, das ist so der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Punkt.
Ja, genau. Ja,
und
genau.
Und Gott im Himmel, und dann sind Plätze belegt und dann setzt sich zu jemand anderem hin.
Man findet immer Anschluss.
Es gibt keine sozialen Unterschiede. Ja. Statussymbole, du sagst Handy. Wenn du kein Handyempfang hast, dann kann das Ding so teuer sein, wie es will.
Scheiß drauf. Ja, genau.
Also, das sitzt man unter Gleichen und das hat eine.
Ja.
Politisch, das hat einen großen demokratischen Faktor.
Total,
ja. Übrigens, das ist mein dunkles Kellerbier. Bist du bei David?
Auf jeden Fall. Auf dem Opa. Opas Liebling, ne?
Opas Liebling, Opa, genau. Ich. Und jetzt bist du immer so richtig schön auf der malzigen Seite.
Ja. Hat es vielleicht auch was, weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig aus, dass früher vielleicht Biere generell dunkler waren? Weil einfach von der Dase her oder so.
Also erst seitdem wir diese indirekt befeuerten Darren haben, kann es ja wirklich richtig hellbraun.
Ja.
Aber also vielleicht auf der anderen so ein bisschen Seite,
das traditionellere Kellerbier ist eher noch Bernstein dunkel, das eher heute Kellerbier ist eher heller vielleicht, weil der Mensch auch eher heute lieber hellere Biere trinken mag. Also wenn man es jetzt auch aus Verkaufsaspekten irgendwie so ein bisschen betrachtet halt.
Vielleicht. Also zumindest wenn ich jetzt ein neues Keller, ja, wobei Davids Kellerbier ist jetzt auch eigentlich ein relativ neues
heißt
Kellerbier.
Heißt aber Opas Liebling. Also genau. Darauf so ein bisschen bezogen auf
das
Opas Lieblingsbier.
Auf das traditionelle,
ja.
Also ich mache es gerne immer ein bisschen am Wasser fest, weil man sagt ja, also ein härteres Wasser, dunklere Biere, weicheres Wasser, hellere Biere. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die fränkische Schweiz gehst, wo du ja doch eher härteres Wasser hast mit dem ganzen Kalk und so weiter, und dir die ganzen klassischen fränkische Schweiz Kellerbiere oder insgesamt Biere anschaust, dann sind die alle Bernstein bis dunkler.
Ja. Das ist aber auch generell ein bisschen dunkler.
Ja, also nee, mag schon sein, dass das einfach so ein bisschen...
Gibt es auch mehr so Brennereien, das hat auch seine Gründe.
Der Punkt war da.
Ja, sicher.
Da ist wobei, müsste
ein bisschen düsterer
einfach. Müsste nicht was, weiß ich, so drauf, wenn es drauf gehst.
Nein, kleiner Spaß, ich liebe die
Vergehen. Frankenwald-Fichtelgebirge müsste dann noch schlimmer sein.
Da ist, ja, irgendwann geht die Sonne wieder auf.
Ne? Ja. Nee, aber es ist garantiert tatsächlich so ein bisschen, also klar, je uriger ein Bier ist, desto eher haben wir es wahrscheinlich eher
dunkel, so ein bisschen dunkler,
weil
genau. Ist ja auch allgemein der Trend hin halt eben zu helleren Bieren, eben zum Bayerisch Hell, was ja nochmal fast eher wässrig ist, aber halt auch dann trotzdem diesen Kellerbier-Charakter zu erhalten mit einer hellen Malzschüttung. Aber hier finde ich es auch trotzdem schön, es hat halt schon so eine leichte Röstigkeit, so eine leichte Malznote einfach mit dabei.
Ja, dieses Brotaroma.
Genau, so was Brotiges, leicht karamellig, aber richtig genau. Brotig, Brotkruste.
Jetzt fehlt eigentlich irgendwie sowas, was ich, Bressack, Bratwurst.
Genau.
Das ist halt dann
perfekte Bier auch wiederum rein zum Essen, wo ich dann halt, und so bin ich dann auch gepolt, wenn ich jetzt weiß, ich bin irgendwo, ich esse hier jetzt was, sei es ein Braten oder was auch immer, Brotzeitteller, und ich trinke dazu ein Bier vielleicht, und dann, weil ich bin im Auto da, und danach vielleicht ein Spezi, also, Cola Mix
ja,
oder eine Apfelsaftschorle oder ein Kaffee oder was auch immer. Oder ich bin nur da mal kurz, weil ich will jetzt, also mache hier gerade Brotzeitpause, ist ja wurscht. Dann bestelle ich mir persönlich auch lieber das Dunklere, weil ich das mit einem Essen dann einfach nochmal viel, viel harmonischer finde, weil es mir mehr gibt einfach so. Und das Helle, das, da weiß ich, wenn ich jetzt halt diese Shitability, ey, eins geht nur, weil das geht ja automatisch schneller weg und auf einmal so, oh scheiße, ja, hier nochmal eins gerne und dann noch eins irgendwie so. Und man hat so 4 Intus und man ist immer noch gut drauf und hat auch was dazu gegessen, aber wenn es um Essen und Bier Kombinationen würde ich immer eher lieber auch ein bisschen das Dunklere bevorzugen.
Eigentlich. Weißt du, was ich mittlerweile ganz Freakiges mache, was, wofür ich am Anfang ganz schräg angeschaut wurde, mittlerweile haben sich die Leute daran gewöhnt. Du kriegst ja immer zuerst, also du musst zuerst ein Bier wählen
ja.
Und dann kriegst du die Speisekarte und darfst auswählen, was du isst.
Ja, ja.
Und ich bin mittlerweile tatsächlich so, dass ich, okay, gut, ich habe jetzt ein Bier gewählt, aber das, was ich jetzt essen wollen würde, würde vielleicht nicht zu diesem Bier passen. Also der klar kannst du Schweinebraten mit Pilz zum Beispiel, aber wenn ich was mit einer Dunkelbiersoße habe, dann wird es halt besser passen, wenn ich das Dunkelbier dazu genommen hätte.
Ja.
Das weiß ich aber vielleicht noch gar nicht, bevor ich die Speisekarte gesehen habe. Deswegen mache ich mittlerweile Folgendes, dass ich mir ganz oft, wenn die Bedienung kommt, wollen Sie was trinken? Dann bestelle ich mir zum Aperitif ein kleines Pilz.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Und ich sage, also ich hätte gerne als ich bin am Anfang so
kleines
geschlagen
Pilz,
worden.
Bitte.
Ich hätte gerne als Aperitif ein kleines Pilz, dann nehme ich die Karte und dann bestelle ich zu meinem Essen das passende Bier.
Mhm.
Und beim Wein wäre es überhaupt kein Problem. Beim Wein schaut dich keiner blöd an. Als Aperitif hätte ich gerne das.
Ja.
Und zum Essen nehme ich den und den Wein.
Ja.
Und beim Bier wirst du anschaut, wie wenn du was weiß ich, für ein Freak wärst.
Ja. Ja.
Aber das mache ich tatsächlich mittlerweile.
Ja.
Dass ich hergehe und sage, ich bestelle mir erstmal so ein kleines oder ein kleines helles oder sonst irgendwas. Und das 03. Währenddessen wähle ich dann aus und ich sage, okay, gut, ich hätte gerne, was weiß ich, dieses schwere Essen und dazu hätte ich gerne dann eben dieses, oder irgendwie, was weiß ich, die Brotzeit und dann das Kellerbier, um beim Thema zu bleiben, dazu. Was ich halt vorher vielleicht noch nicht gewusst habe.
Ja,
das mache ich mittlerweile.
Da absolut.
Bin ich mittlerweile
ich
bin eisenbereift, da kenne ich gar nichts.
Ich bin da mit dir auf einer Wellenlänge. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht bei der Bedienung oder sowas bestellt. Hallo, ich hätte gerne zum Aperitif ein kleines Pilz.
Doch, mach das mal. Die schauen.
Ich hätte gern erstmal einen Pilz.
Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Komm, hey, das ist, nee, da gebe ich dann ab. Ich hätte gerne zum Aperitif. Ja,
genau.
Als Apero
vor. Sehr gern, der Herr. Darf es denn in einem Weinglas am besten noch, oder wie hätten Sie es? Ja, schon.
Oh, da wiederum habe ich einen Freund, der bestellt sich Biere bisweilen auch mit extra Glas. Er sagt, ich hätte gern das Bier, aber nicht im Steinkrug, ich hätte es gerne im Willibecher.
Ja, aber das finde ich auch völlig in Ordnung.
Ja.
Also wenn es die Möglichkeit gibt, ne, und gerade, also Willibecher, ne, so heißt ja auch der Podcast hier, aber ist einfach mit das geilste Glas überhaupt. Und der Steinkrug, was ich da manchmal ein bisschen schade auch tatsächlich finde, ist, man sieht das Bier nicht.
Stimmt.
Ne, also du hast einfach keinen Blick, wie die Farbe auch aussieht. Und auch oft merke ich, ist auch so dieses Thema Schaum beim Steinkrug. Es kommt auch immer darauf an, wer es einschenkt, wo es eingeschenkt wird. Aber meine Erfahrungswerte sind jedenfalls so, dass beim Steinkrug meistens das relativ voll gemacht wird und irgendwie wenig Schaum. So. Und also was ich schon liebe, ist so ein 05er Willi-Becher, wenn der voll ist und oben auch noch einfach eine schöne Schaumkrone hat. So, und wenn ich vielleicht die Wahl habe, würde ich tatsächlich, je nachdem, ne, aber vielleicht mich auch eher für das eine oder für das andere entscheiden. Und ich meine, das Coole ist ja eigentlich, umso mehr, da sind wir noch mal dunkler auf jeden Fall, umso mehr Leute ja sowas machen, was du gerade geschildert hast, umso eher sieht ja vielleicht auch mal der Gastronom irgendwie einen kleinen Handlungsbedarf zu sagen, hey, vielleicht schreiben wir das einfach mal auf die Karte, irgendwie, wer Lust hat, vorweg ein kleines Pilz, 3,50 oder irgendwie so.
Ja.
Und irgendwie sowas halt, ne? Also so dieses Thema Biervielfalt, auch im traditionelleren Bereich kann man ja auch noch fördern. Die Bierkultur sowieso ist ja schon besser geworden. Wir trinken hier aus dem Teku-Glas. Den gibt's, ich weiß nicht, auch schon seit wie vielen Jahren, aber es war, glaube ich, so in Deutschland der erste Rastall, der so ein bisschen diesen Weg gegangen ist.
Oh, und was sind wir ausgelacht worden, als wir das erste Mal irgendwo so im Freundeskreis mit diesen Gläsern rumkriegen. Genau. Willst du jetzt Wein trinken oder was?
Genau. Und jetzt ist es aber schon so, dass es, also ich nehme mal so als Leuchtturmbrauerei hier aus Franken eben die Brauerei Kundmüller, ja auch hier bei Bamberg um die Ecke, die ja einfach schon auch eine unglaublich vielfältige Bierkarte haben zum einen, stilistisch auch natürlich sehr vielfältig, aber halt auch bei denen im Wirtshaus, einen eigenen Bierkeller haben die ja nicht so wirklich, das ist dann da vor Ort, aber ist ja schon ähnlich Keller, glaube ich, kann man schon so nehmen, ne, irgendwie. Aber du kannst da halt auch aus dem Tico irgendwie so dein Bier bestellen.
Ja.
Und das ist doch sensationell so. Und ich meine, der Brauer oder die Brauerei oder der Gastronom reißt sich irgendwie keinen Zacken aus, wenn er sich halt da einfach mal 10 Ticos noch hinstellt und irgendwie vielleicht mal noch ein Pale Ale, wenn er jetzt keine eigene Brauerei hat oder sowas, ne, oder ein kleines Pilz noch bei Käsmann sich einkauft oder so und einfach mal 5, 6, 7 Sorten mit irgendwie 3 verschiedenen Gläsern anbietet, anstelle halt einfach nur das eine Bier und vielleicht gibt es noch einen Weizen und vielleicht gibt es best case noch ein dunkles halt oder so.
Ja, insgesamt so was auch häufig ist, dieses Flight Deck. Das ist so diese 501 Gläser hast, mit denen du dich einfach mal durch die Sorten durchprobieren kannst.
Ja.
Oder auch, dass du mal was auf der Karte hast, eine ordentlichere Bierbeschreibung, dass da einfach nicht mehr nur steht, meinetwegen auch Kellerbier, sondern dass dann okay, Kellerbier, Klammer auf, malzig, wenig CO2, also zumindest so ein bisschen, oder ist es eher hopfig und so weiter, dass die Leute sich was darunter vorstellen können.
Ja.
Jetzt wären wir bei der Sonne Zunftrunk.
Ja, super spannend, ne? Also,
nochmal einen Ticken dunkler.
Wenn ich mal das von Schwanenbräu nehme, wo auch Kellerbier draufsteht, bei Spezial stand es jetzt einfach mal nicht drauf, ne? Also vom Etikett, bei Sonne steht auch einfach nur drauf, naturtrübes Kellerbier, ne? Da steht nichts mit hell, mit dunkel oder so. Und hier bei der Schwanen steht jetzt auch nichts drauf mit hell oder dunkel. Also, also 5,5, das hat 5,2, also Schwanenbräu hat 5,5, sogar ein bisschen stärker. Und ich habe eigentlich 2 komplett unterschiedliche Biere halt, ne? Also wirklich, also, das ist halt auch
das
jetzt
ist diese
im Vergleich
Vielfalt,
zum Opa vom David, noch ein Ticken dunkler, noch ein Ticken brotiger. Ich finde es also von der Nase ähnlich, aber ein Ticken mehr. Und das jetzt probieren wir.
Ein bisschen weniger gespundet auch tatsächlich, oder das also noch ein bisschen CO2.
Ja.
Das ist ja immer so, das ist ja tatsächlich auch was.
Aber auch trotzdem eine schöne Süffigkeit. Also auch immer noch nicht zu schwer oder zu malzig, meiner Meinung nach. Schon immer noch gut.
Ich kenne ganz viele Leute, die hierher kommen. Ich meine, mittlerweile hat sich's umgesprochen, dass Kellerbiere eher dann weniger CO2 haben.
Ja.
Aber so vor 20 Jahren, wenn Leute hergekommen sind, und dann hattest du so ein Kellerbier, was du so, ich sag mal so, aus der Flasche, aus 2 Meter Entfernung in den Krug schmeißen kannst. Und was aber so ganz kurz mal hochschäumt, war was? Nö.
Ja,
und dann fällt der Schaum sofort wieder weg.
Ja.
Wenn du so wenig CO2 hast, baut sich dann natürlich auch nicht so viel Schaum auf.
Ja.
Und dann sind die Leute immer so, was stimmt mit diesem Bier nicht? Ist das schon ein bisschen Lack und so?
Ja.
Nee, das muss so sein.
Ja.
Das hat einen Nachteil und das hat einen Vorteil.
Ja.
Der Nachteil ist immer, du musst dieses Bier schneller trinken. Wenn weniger CO2 drin ist, dann, Gott im Himmel, dann musst du es halt ein bisschen schneller trinken.
Es geht auch automatisch schneller, finde ich.
Der Vorteil ist immer, wenn du kannst es schneller trinken.
Genau, auch für die Brauerei, ne? Dann kannst du ein paar mehr verkaufen.
Nee.
Ich muss aber auch sagen, aus Erfahrungswerten jetzt mit der eigenen Brauerei, dieses Thema Karbonisierung, nicht nur der Wert, den man ja berechnen kann irgendwie auch,
sondern auch wie
messen kann natürlich,
wie sich das dann anfühlt,
aber auch je nachdem auch, was man für ein Produkt hat, ist es ganz unterschiedlich. In einem Weizen ist Karbonisierung ganz anders von der Menge her, natürlich auch wie jetzt in einem Pils oder in einem Kellerbier, aber halt auch diese Schwelle hin von wenig und zu wenig ist gar nicht so einfach. Man ist ganz schnell eben bei zu wenig, wenn du wenig willst halt. Also es ist gar nicht so einfach. Da sind Seite wir auch gerade noch am Rumpfrickeln tatsächlich, aber genau, man ist so schnell zu viel und du brauchst diese Lagerzeit, Temperaturkontrolle und diesen konstanten Druck dann einfach auch, ist echt nicht einfach. Und da beschäftigen wir uns in der Brauerei gerade extremst mit. Wir haben jetzt ein Hefeweizen neues rausgebracht mit einem 20% Anteil Brot. Ne? Da können wir jetzt kurz nochmal die Schwelle zum Deutschen Kreativbrauerverband schwenken und das Thema Brotbier oder so. Aber genau, per se ist es ein Weizen mit 4,5% Alkohol, also relativ leicht, ist wieder mit dem Bäcker Fall zusammen gemacht. Super lecker, also wir haben helles Brot genommen auch in dem Fall. Wir hatten schon mal ja eins gemacht, der Rebell, das war mit einem dunkleren Brot auch, was einfach, allein diese Brotigkeit war viel intensiver. Jetzt ist es ein italienisches Sauerteigbrot, sagen wir mal, mit hauptsächlich Weizenanteil und dem Weizensauerteig. Und das ist so smooth. Und wir haben aber von der Karbonisierung, wir haben es relativ kurz lagern müssen tatsächlich, weil der Bäcker für eine Veranstaltung hatte, Neumarkt, und da wollten wir es abfüllen, wie das halt manchmal so ist auch. Ne? Und es ist halt ein Ticken zu wenig, es ist ein Ticken zu seicht. Es geht einfach wirklich...
Bei einem Weizen fällt es natürlich mehr auf.
Ah. Genau, fällt ein bisschen mehr auf. Ist jetzt auch nicht so dramatisch.
Nennst du doch einen Kellerweizen.
Ist es,
oder ungespundetes Weizen. Ich glaube, den Bierstil gibt es tatsächlich noch nicht. Ungespundetes Hefeweizen.
Aber es ist auch Geschmackssache, ne? Der eine sagt dann so, der andere sagt so, der eine empfindet so, der andere empfindet wieder so. Das gleiche mit Säure, Bitterkeit, Schärfe oder irgendwie so. Es spielt das echt eine Rolle. Also ganz extrem, ja, wenn es um die Rauchigkeit
geht. Die Wahrnehmung von Raucharoma.
Genau. Aber das ist echt so eine Schwelle, so, aber trotzdem, was der Vorteil wiederum ist, weil der Stammwürzegehalt relativ niedrig ist, dass es halt mit mehr Kohlensäure wäre es einfach auch nochmal viel sprudeliger und viel wässriger einfach auch. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt nicht so stark karbonisiert ist, ist es einfach vom Mundgefühl auch ein bisschen dicker. Und dann hast du diese 20% Brot da auch noch mit drin und der Druck bindet ganz anders in so einem Produkt wiederum, wie wenn du halt einfach 100% Gerstenmalz hast bei einem Pilz. Also die Berechnung, die eigentlich für einen Hefeweizen dann dient, ist eigentlich in dem Fall wieder falsch. Aber es gibt halt leider keine Berechnung für ein Brot Hefeweizen oder so. Oder? Das heißt, wir müssen uns da rantasten. Was wir halt dann nicht machen, ist halt im Vorfeld irgendein Versuch. Wir hätten nochmal sagen können, okay, komm, lass mal die Abfüllung, stopp mal nochmal. Wir füllen es irgendwie eine Woche später ab und geben nochmal ein bisschen Druck drauf oder so. Aber wir haben dann gemeinsam auch entschieden, ja komm, let's go. Weil es ist jetzt auch nicht irgendwie zu Lack oder so, oder? Es ist immer so eine Grenze halt so. Und,
aber auch das ist vielleicht.
Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Gerade bei den Kellerbieren, wie du meinst, ich hatte auch dieses Erlebnis, ich bin ja noch nicht so lange in Franken wie du. Ich bin ja hier 2006 bin ich zum Studium hergekommen, eben nach Coburg im nördlichen Teil so von Franken. Viel nördlicher geht's eigentlich nicht mehr. Und habe da ja tatsächlich auch erst diese Vielfalt kennengelernt und auch durch deinen Blog natürlich damals 2011, ich meine, da war ich schon fast fertig mit dem Studium, genau, aber hast du wirklich erst 2011 angefangen?
Ich glaube schon.
Vorher, oder?
Nee.
Ja. Aber vielleicht über Facebook dann damals schon eher oder so, das ist ja wurscht. Aber halt so diese Vielfalt dann zum einen, aber dann hatte ich auch eben mir Biere geholt im Getränkemarkt, wo eben ungespunnet drauf stand und schenkt mir das zu Hause ein. Ich dachte, boah, was ist das denn? Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das gehört so. Wusste ich gar nicht.
Ja.
Da muss man sich erstmal irgendwie mit auseinandersetzen oder von irgendjemandem ein bisschen draufgestoßen werden, dass man da halt so ein bisschen dann irgendwie eine Ahnung hat halt auch. Weil ansonsten, woher soll man das denn wissen? Und ich meine, fränkisches Bier ist mittlerweile ein Exportschlager in ganz Deutschland. Also gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der hier zuhört, der vielleicht aus Frankfurt, Hamburg, Köln ist oder so oder irgendwie die Ecke, der genauso mal so ein Erlebnis hatte und sich gedacht, ja, das ist irgendwas schiefgelaufen bei der Abfüllung oder keine Ahnung, bei der Gärung oder so. Aber nee, das gehört halt so. Also jetzt wisst ihr Bescheid.
Genau. Aber das ist tatsächlich so eine Geschichte. Also zum einen, was das Bier eben mehr ist als das, was wir als Standard vielleicht kennen. Wobei auch das schon schwierig ist. Ein Kölner hat einen ganz anderen Standard als ein Düsseldorfer.
Ja, genau.
Ein Hamburger hat einen ganz anderen Standard als ein Münchner zum Beispiel. Ja. Von das, was er von dem gesehen, was er als Bier kennt.
Ja.
Aber auch, woran wir uns vielleicht wieder gerne mehr gewöhnen dürfen, ist, dass ein Produkt auch tatsächlich nicht immer gleich schmecken muss.
Ja,
also, genau. Dass auch das Bier in sich, diese eine Biersorte, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich bin eine Brauerei, ich habe ein Kellerbier, und natürlich kann ich hergehen und kann sagen, okay, in der einen Malzcharge habe ich dann, was weiß ich, mehr Eiweiß drin, in der anderen Malzcharge habe ich weniger Eiweiß drin und so weiter. das gleiche ich jetzt irgendwie wieder aus, damit mein Produkt am Ende immer gleich ist. Ja, wir, ja warum? Ja. Warum akzeptieren wir nicht eine gewisse Schwankung im Produkt auch wieder? Weil wir lieben auf der einen Seite, dass das handwerklich gemacht wird, aber auf der anderen Seite soll es so handwerklich gemacht sein, dass es am Schluss wie ein Industrieprodukt immer den gleichen Standard hat.
Ja.
Das widerspricht sich für mich.
Das widerspricht sich per se absolut.
Das beim Bäcker ja genauso, der immer sagt, ja gut, der Teig ist immer ein bisschen besser gegangen, der Teig ist ein bisschen schlechter gegangen, das ist manchmal Temperatur, Wetter, sonst irgendwas abhängig. Ja. Und da plädiere ich also ganz stark dafür, dass das bei Brauereien durchaus auch wieder so sein darf. Lustigerweise bei Bockbier zum Beispiel, da erwarten wir das. Also wer jetzt aus Franken kommt, der weiß das, wenn die neue Bockbier-Saison ankommt, es gibt den Bockbieranstich, das erste Mal den Bock dieses Jahres, obwohl es vom Prinzip immer das gleiche Rezept ist, der kommt ja immer wieder ein bisschen anders raus.
Ja.
Das ist ein Riesen-Event, da gehen die Leute hin und wie ist er dieses Jahr geworden?
Ja, genau.
Aber du wirst nicht auf die Idee kommen, sagen, hey, wie ist denn der Sud Kellerbier dieses Mal geworden? Ja. Ah, ist ein bisschen anders als das letzte Mal, auch nicht schlecht.
Ja.
Schauen wir mal, wie der nächste wird. Ja. Auf die Idee wird kein Mensch kommen.
Nee.
Aber vielleicht müssen wir das auch wieder ein bisschen
mitnehmen
und mitlernen und da mehr Toleranz haben
auch als Konsument. Absolut, sehe ich auch so. Habe ich auch so schöne Erlebnisse damals gehabt in Berlin beim Heidenpeters, damals an der Bar am Ausschank in der Markthalle 9. Damals auch noch auf seiner alten Brauanlage, wo wir halt das Pale Ale immer gebraut haben und immer nach einem gleichen Rezept. Das war halt schon anders einfach. Aber es halt, ich habe das damals auch gesagt, wenn wir Montag gebraut haben, war ein Riesenunterschied vielleicht zu Donnerstag. Montag war man entweder noch fertig vom Wochenende oder sehr frisch erholt und wir mussten alles mit der Hand machen und dann hat man, gut, die eine Rast mal 10 Minuten länger gelaufen beim Maischen. Oh, wie lange habe ich ihn jetzt gekocht? Ich habe vergessen, einen Timer zu stellen. Er wird schon eine Stunde gewesen sein, ne? Da waren es vielleicht 20 Minuten oder so, ist ja egal. Also solche Sachen passieren natürlich auch im Handwerksbereich, aber ganz viel abhängig auch von den Rohstoffen natürlich. Also gerade wir als kleine Brauereien, wir gehen jetzt nicht los und suchen uns den Hopfen aus, der immer gleich ist und so, sondern wir kriegen das, was auch noch übrig ist, irgendwie auf dem Markt. Und dann hast du einfach jedes Jahr Schwankungen. Es ist ein Naturprodukt. Dadurch schmeckt es dann halt auch ein bisschen anders. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Kellerbier am Anfang die Schiene gefahren, dass wir auch den Hopfen immer geändert haben. Also wir haben es so 4-5 Mal gemacht. Wir hatten das mal gehopft mit Ariana, dann mal gehopft mit Mandarina Bavaria, dann hatten wir deutschen Cascade, dann eben den Saphir. Es war tatsächlich auch für uns so ein bisschen, mal gucken, auszuprobieren, wie schmeckt denn das einfach so, weil wir halt nichts im kleinen Maßstab machen, um es mal zu testen. Und zum anderen haben wir das aber auch kommuniziert. Und das war ganz cool, weil die Leute halt auch angefangen haben. Das Rezept war immer gleich. Das war immer, wobei, stimmt nicht, wir hatten auch die Malzschüttung so ein bisschen mal verändert, weil wir ganz am Anfang habe ich gesagt, okay, Kellerbier ist ja auch, wenn wir das ganze Jahr über haben wollen, und am Anfang hattest du erwähnt, trinkst du eigentlich im Sommer eher heller und im Winter eher dunkel. Ich so, ja, das mache ich. Also lass uns doch auch das Kellerbier im Herbst und Winter ein bisschen dunkler einbrauen und lass es uns im Sommer ein bisschen heller einbrauen. Das haben wir eigentlich auch so durchgezogen. Also das Rezept ist immer gleich, aber trotzdem auch das Etikett, aber trotzdem der Jahreszeit so ein bisschen angepasst. Finde ich eigentlich ganz schön. Und wo wir aber den Hopfen draufgeschrieben haben, haben die Leute halt es auch miteinander verglichen dann. Also da kam ständig die Rückmeldung, das eine war viel besser als das andere, das hat mir besser geschmeckt, das fand ich nicht so gut, ich fand alle geil, ich fand gar nichts gut, bla bla bla, nimm doch mal den Kalister-Hopfen oder sowas. Also auf einmal ging eine Diskussion los, was aber ja total schön ist.
Das ist spannend, da genau. Wir entdecken die Rohstoffe.
Und das ist jetzt der Zug nach Oberfranken.
Oder wieder ein guter Zug.
Nee, der fährt in die andere Richtung.
Ja. Nee, aber das ist, also dieses Nachdenken über Rohstoffen. Also wir haben bis, ich sag's mal, bis zu dieser Craft-Bewegung jetzt im weitesten Sinne, da sind wir alle irgendwie Kinder davon.
Ja.
Waren wir doch alle glücklich damit, wenn auf der Flasche stand, gebraut mit Wasser, Malz, Hopfen, Hefe. Ja.
Kann ich das mal probieren?
Ja, natürlich. Ja. Und das hat uns gereicht. Und jetzt gehen wir her und sagen, du Felix, mit dem Saphir finde ich dein Kellerbier wahnsinnig gut. Das mit dem Mandarina Bavaria, nee, das fand ich ein bisschen langweilig, den habe ich schon so oft irgendwo. Und ist es nicht das, was Bierkultur, abgesehen von dem, wie trinke ich Bier, das ist das eine.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wie rede ich über Bier und wie schätze ich das Produkt auch wert, ist es nicht das, was wir jetzt nicht übertrieben haben. Ich finde es bei der Weinszene dann manchmal ein bisschen übertrieben, wenn du dann hergehst und sagst, ich finde aber das Terroir, also eben der Kalkboden und so weiter. Also so weit muss ich es gar nicht haben.
Ja.
Aber einfach mal herzugehen und zu sagen, es reicht mir nicht alleine, wenn da Hopfen drauf steht, oder es reicht mir nicht alleine, wenn da Malz drauf steht, sondern ich fände es tatsächlich auch cool, wenn ich wüsste, welcher Hopfen oder welches Malz, weil ich dann tatsächlich Biere auch schöner vergleichen kann oder auf der anderen Seite viel schneller vielleicht finde, was mich interessiert. Mhm. Ich finde das eine Richtung, die ich nur unterstützen kann, die ich nur supporten kann, die ich richtig, richtig, richtig gut finde.
Ja. Ja, geht mir ganz genauso. Das ist ja auch das Schöne, dass halt dann auch einfach darüber wieder auch mehr über das Bier gesprochen wird halt. Ne? Und beim Heidenpeters noch mal ganz kurz darauf zurück, war es dann auch so, dann habe ich oben an der Bar ausgeschenkt, dann war da auf einmal das Pale Ale fast leer, ich habe umgezapft und es ging einfach ganz normal weiter. Da gibt es immer so 4, 5, 6 Stammkunden, die waren damals auch da. Es waren alles so ältere Herren, schöne Grüße in diesem Fall, falls sie zuhören sollten. Sehr liebgewonnene Menschen auch und so. Und die haben dann, wo ich dann das Neue gezapft habe, einfach getrunken, geredet. Und, Felix, machst du mir noch ein Pale Ale? Ich so, ja klar, neue Charge, neuer Sud hingestellt, nichts gesagt. Schluck genommen, schaut er mich an. Und das waren jetzt keine Experten. Die fanden das einfach nur lecker. Ne? Die hatten einfach Spaß dran. Die hatten Freude an diesem Geschmack auch und so. Das war jetzt keine Bier-Nerds oder sowas. Ne? Sofort kam, das ist jetzt aber was anderes. Also, das ist jetzt aber, Felix, ist das ein anderes Pale Ale? So, probiert so, auch, also eh probiert, ja, ja. Kann ja auch mal gekippt sein.
Ja, klar, nee.
Also immer Selbstkontrolle gemacht und da schmeckt man natürlich schon auch so, ja, okay, ist ein bisschen anders, aber ist doch trotzdem unser Pale Ale. Aber der hat das sofort geschmeckt und ich so, ja, ist ein neuer Sud und er war ganz begeistert von sich aus, dass er das gemerkt hat einfach. Der war hin und weg und hey, guck mich mal an hier, ne? Ja. Was bin ich denn für ein Experte und so weiter? Und ich so, ja, geil. Und wie ist es denn? Ja, ist auch lecker.
Nein, aber das ist das Coole. Du gerade sagst, dass das ältere Herren waren.
Ja.
Ich habe so ein ähnliches Erlebnis hatte ich beim Greifenklau oben. Wie gesagt, also Steigern trinken, 6. Januar, unterschiedlich, also auch wieder der gleiche Bock, unterschiedlich gestopft. Und Da saß der Stammtisch und die waren jetzt schon ein bisschen älteres Semester.
Ja.
Und dann haben gestandene ältere Bamberger Biertrinker darüber diskutiert, wie du es vorhin gesagt hast, also welche Hopfensorten soll er doch nächstes Jahr bitte wieder machen und welche kann er nächstes Mal rauslassen. Und das war jetzt nicht irgendwie also so klassische Hopfensorten, sondern das waren eigentlich so...
Genial.
Ja, also von dem Mandarina Bavaria, da kannst du nächstes Mal wieder was machen. Ja. Aber dieses, wie heißt das? Das hat mir nicht geschmeckt. Das brauchst du nicht.
Also, hervorragend.
Und das, ich saß da und habe gedacht... Das glaubt ja jetzt kein Mensch, dass da die Generation 60 plus über amerikanische Craft Beer Hopfen und sonst was gerade diskutiert.
Ja.
Aber wir vielleicht traut da auch ein Teil der Brauwirtschaft sozusagen den Konsumenten zu wenig zu und setzt. Ich meine, klar, es muss auch die Brauereien geben, die sagen, okay, Volumen. Das ist mir vollkommen, die müssen gar nicht mit meinem Bier reden.
Ja, ja.
Solange die am Abend eine Kiste trinken, ist mir das, passt das für mich.
Ja.
Aber das ist halt ein Kundenkreis, der früher oder später
nicht wegstirbt.
Der ist früher oder später da. Und für den Rest. Muss man es ein bisschen anders aufziehen?
Ja.
Oder kann man es ein bisschen anders aufziehen, sage ich mal? Man muss vielleicht nicht, aber kann man es ein bisschen anders aufziehen?
Ja.
Und dann kann man tatsächlich auch einen Bierstil wie Kellerbier, der ja schon eher für alles das Traditionelle steht, für das Gemütliche, für eher mehr trinken, für 0,5 Liter aufwärts und so weiter und so fort, den kann man auch spannend neu interpretieren.
Genau.
Dass du auch junge Leute auf Keller kriegst. Ich sehe es in der Speisekarte das Gleiche.
Richtig,
du hast, auch. Du hast Pizza auf dem Keller, du hast mittlerweile, abgesehen von der fränkischen Brotzeit, die liebe ich, klar, aber du hast auch andere Sachen auf dem Keller. Du kriegst einen griechischen Salat, du kriegst Pizza, du kriegst dieses, du kriegst jenes, du kriegst Burger auf dem Keller mittlerweile und so weiter. Also nicht auf jedem, aber auf manchen.
Ja. Tolles Beispiel, ganz kurz um reinzukrätschen, ist der Entlerskeller in Erlangen. Der Vinzenz, der das ja von seinem Papa übernommen hat und auch da eine eigene Brauerei, die jetzt drinstehen hat und so weiter, die haben einfach, das ist so dieser moderne, ist natürlich auch jetzt in der Stadt und so, aber mal losgelöst davon, dass so diese Art moderne Art und Weise, wie man heutzutage, finde ich, einen Keller zu führen hat, in Anführungszeichen, wenn man die jungen Leute auch mit am Start haben will halt. Ne? Und der hat ja zum Beispiel auch immer sein Spezialbier, es ist auch ein Kellerbier, leicht hopfen gestopft, aber wenn du unser Kellerbier nimmst und dem seins nimmst im Vergleich, ist unseres extrem stark gehopft, ja? Und seins so gut wie gar nicht halt. Und er sagt aber halt auch, er muss natürlich schon schauen, dass er da diese 0,5er Seidler natürlich volumenmäßig auch macht halt, ne? Und darum geht's ja dann schon auch, das ist auch wichtig. Aber er hat dann auch vegane Optionen, er hat Spinatknödel, er hat eine Tageskarte, er hat aber auch die Ente, er hat moderne Musik, er hat traditionelle Musik. Du musst alles so ein bisschen bespielen. Und ganz wichtig, du darfst keine Angst haben, als Gastronom oder als Brauereibesitzer neuartige Produkte mal auf den Markt zu bringen halt. Und das sind, glaube ich, echt tatsächlich relativ viele. Habe ich auch hier aus der Fränkischen den ein oder anderen schon gehört, der auch auf mich zukam, aber auch schon vor vielen Jahren mal. Hey, ich würde gern auch mal sowas machen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendein Bier mit Kamille und Orangenschale oder so, ne, sondern einfach mal vielleicht ein Pale Ale oder mal leichtes, hopfiges Kellerbier oder. Und dann sage ich immer, ja, wo ist das Problem? Mach doch einfach mal. Ja, aber weißt du, mein Stammtisch, ne, der lyncht mich so ungefähr, wenn ich da ankomme und so weiter. Ne? Aber so, ey, mach's einfach simpel, mach's gar nicht jetzt, du musst das Ding auch nicht Craftbier nennen oder irgendwie sowas. Also, ne? Das ist ja schon so ein Teufelswort.
Nenn das Ding einfach Sommerbier.
Genau.
Nenn das Ding erstmal perfekt. Einfach Sommerbier.
Ja.
Das war in Drosendorf, kleine Brauerei in Drosendorf. Die hatten Brauereijubiläum und die haben eigentlich sowas gebraut wie ein Single Hop IPA.
Mhm.
Das Ding stand, hieß halt nur Festbier.
Mhm.
Und auch da saß der Stammtisch da. Und da ging auch rein, haben wir so eine Literflasche geholt. Und da saßen auch wieder so zwei rüstige Rentner.
Ja.
Und also ungelogen, der eine so, gell, gibst mir noch eins von dem fruchtigen Festbier da? Und der andere, oh, das war mir jetzt, gib mal nochmals. Und genau so geht das.
Ja,
wenn du natürlich da, also mit was weiß ich, dieser Craft-Attitude dann ja, dastehst und genau. Sagst, wir sind die geilste Brauerei der Welt, Rock'n'Roll, yeah, dann geht der Stammtisch und sagt, was, das ist ein Vogel? Und so weiter.
Ja.
Aber wenn du einfach hergehst und sagst, dann nennt das Ding halt einfach so, Sommerbier, dann schreibt drin, ist ein bisschen fruchtiger und so weiter, ist ein bisschen blumiger.
Genau.
Und dann nehmen die dir das auch tatsächlich nicht übel, sag ich mal. Und weil wir gerade so diese Zukunft von Bierkeller und Kellerbier sind, also Ladestation für E-Bike-Akkus.
Ja, sehr gut. Ja.
Ist sowas, das wird kommen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Weil der Nürnberger halt dann irgendwann sagt, ja, warum soll ich mit dem Auto hinfahren? Ich habe jetzt mein E-Bike.
Ja.
Und dann fahre ich halt die 30, 40 Kilometer, aber für zurück wird dann mein Akku. Dann hast du die Ladestation für ein E-Bike-Akku oder irgend sowas. Ja. Genau wie du sagst, dann hast du mal, was weiß ich, dann hast du halt, dann gibt es Bratwürste, dann gibt es es gibt mittlerweile, also ich grill wahnsinnig gerne.
Ja.
Und ich muss auch sagen, es gibt mittlerweile vegetarische Würstchen. Ja. Ich sage, hey, das kannst essen.
Absolut,
mittlerweile. Ja. Und dann hast du einmal solche Alternativen mit dazu. Ja. Das Weitertragen der Flamme.
Genau.
Das Anbeten der Asche wird die fränkische Kellerkultur auch nicht retten.
Ja.
Und wir sehen es ja jetzt gerade Preis und gerade in der Gastro, die Leute haben vielleicht nicht mehr unbedingt so viel Geld. Also nur hergehen und sagen, okay, dann mache ich einen Schweinebraten irgendwie nur 1 Euro billiger.
Ja.
Irgendwann bleibt für dich selber keine Marge mehr übrig. Bei der Brauerei ist es das Gleiche. Und die Leute akzeptieren es ja tatsächlich auch, wenn man das verständlich kommuniziert, dass Bier Geld kosten darf.
Ja.
Da muss nicht unbedingt immer nur billiger gelten. Und ich glaube einfach, dass so auch diese ganze Kellerkultur und dieses auf den Keller gehen, das ist ja ganz wichtig, also Frank, ist auf den Keller,
richtig.
Nicht in den Keller, auf den Keller, weil der Bierkeller ist ja unter dem, wo du sitzt, also, dass du das tatsächlich so auch in die Zukunft weiterbringen kannst, wenn du das Ganze aber langsam modernisierst. Also wenn du jetzt hergehst und sagst, ab morgen schenken wir nur noch Pale Ale aus, es gibt nur noch veganes sonst irgendwas und auf den Biergarnituren liegen dann, was weiß ich, ab morgen Tischdecken oder sonst irgendwas, dann war es das.
Ja.
Aber so ein langsamer sagen wir, schleichender Übergang in so eine modernere Zeit, den verträgt der Bierkeller, den braucht der Bierkeller wahrscheinlich auch.
Genau. Ja.
So sehr wir Tradition ja immer hochhalten und meinen, dieser eine Ausschnitt in der Geschichte, den wir uns anschauen, das wäre genau die Tradition. Tradition verändert sich ja seitdem also oder andersrum, Kultur verändert sich, seitdem es sie gibt. Mhm. Und da dürfen wir, glaube ich, auch keine Angst haben, zu sagen, auch moderne Kellerbiere haben ihre Berechtigung. Und ab dem wievielten Sud sozusagen ist es eine traditionelle Sorte von dir. Ja. Also wenn, das ist, ja, wie, lang, genau. wie lange muss es dich geben, dass du eine traditionelle Brauerei bist?
Ja, ja, genau.
Alles, jede Tradition hat mal irgendwann als was Neues angefangen.
Ja. Ich generiere heute die Tradition von morgen.
Das tust du.
Ja.
Das hoffe ich doch schwer, dass du das tust. Das ist, und ich will dabei, ich will dann sagen können, ich war dabei.
Du warst dabei. Du warst dabei. Und ihr wart auch alle dabei. Norbert, ich glaube, wir müssen so langsam aufhören. Wir könnten noch ein bisschen weiter quatschen.
Ja, wir könnten Stunden
reden. Wir könnten auf jeden Fall weiter quatschen. Wir hätten auch noch einige Themen, aber du meintest, du musst zu einer bestimmten Uhrzeit los und ich habe heute auch noch, ich muss auch noch mal los eigentlich.
Ja, also du hast auch noch.
Musst du wirklich los oder?
Ich muss. Shit. Familie.
Ja, nee, Familie geht immer vor. Bei mir auch natürlich heute noch Familie, aber auch noch ein kleiner Termin, wo wir dann Mitte Juni haben wir eine kleine Veranstaltung bei unserer Hausbank in Nürnberg.
Oh.
Und genau, also super nett. Wir haben da eine ganz tolle Möglichkeit, uns da kurz vorzustellen und ein kleines Biertasting zu machen. Und da ist jetzt dann mehr oder weniger gleich ein Termin, wie das Ganze so stattzufinden hat. Welche Biere es gibt und der Caterer ist da und dann, ob es da, der hat mich schon angefragt, ob es dazu eine Brotzeit geben soll oder nicht und da. Und das ist ja ganz geil, dass wir da die Möglichkeit haben, eben uns auch zu präsentieren mit unseren modernen Sachen, die vielleicht irgendwann auch traditionell sind. Aber ich denke, ich bin da ganz bei dir. Es geht nicht darum, eine Revolution zu starten in diesem Bereich, sondern eine ganz kleine Modernisierung oder Anpassung an den aktuellen Zeitgeist, der gerade halt eigentlich ist. Mit der Zeit gehen. Die Zeit geht eh ständig weiter. Also es ist kein Stillstand, wenn man auf die Armbanduhr guckt oder wo auch immer hin. Es tickt unaufhörlich.
Leider.
Leider. Aber dafür muss man es genießen und dafür sind Kellerbiere, aber auch der Bierkeller und auch der Biergarten. Und
eigentlich der ideale Ort.
Genau, die idealen Orte, um die Zeit auch einfach mal Zeit sein zu lassen und loszulassen.
Über Gott und die Welt zu philosophieren.
Ja, so wie hier unterm Schild des Biergartens.
Genau.
Norbert, ich glaube, wir treffen uns da mal wieder und quatschen noch über die anderen Themen.
Gerne wieder.
Also, ne, wenn ihr Lust habt, wir haben jetzt über knapp 1,5 Stunden gemacht, also gebt gerne mal Feedback auch, ob euch das so gefallen hat. Dieses Format gab es so noch nicht. Normalerweise haben wir eigentlich immer noch in unserer großen Runde Max mit dabei und Fritz und dann geht es mal um dieses und um jenes und wir kriegen aber irgendwie es gerade nicht so hin, da ich ja auch so ein bisschen eben in Elternzeit bin, sich da mal in Ruhe zu treffen und mal eine Stunde zu machen. Deswegen hatte ich jetzt mal mit Susa mich mal hingesetzt und eine kleine Runde aufgenommen zu zweit und jetzt zum Thema Kellerbier hat das natürlich hervorragend gepasst und ja, vielleicht machen wir das mal so weiter und dann gibt es hier mal so eine Runde, wieder eine große und dann mal wieder eine kleine und ein Zweiergespräch, wo man halt dann auch das ein oder andere Thema geil ansprechen kann. Schön!
Robert? Felix, ich bedanke mich.
111 fränkische Biergärten, die man gesehen haben muss, gibt's auch, hast du nicht mitgeschrieben.
Das war Martin.
111 deutsche Craftbiere, da hast du mitgeschrieben.
Genau.
Mit Martin und
111. Und die 111 fränkischen Biere gibt's jetzt in der Neuauflage.
Ah, das wollte ich nämlich noch fragen.
Ja, mittlerweile.
Ist es dann auch so, dass das neue 111 Biere sind?
Wir haben ein paar ändern müssen tatsächlich, weil es Brauereien nicht mehr gibt.
Okay.
Genau, weil sich Biere geändert haben so weiter. Ja. Also ein bisschen Sachen haben wir modernisiert.
Und Neuauflage ist auch immer, weil es ausverkauft ist eigentlich.
Ja, natürlich.
Ja, genial. Super, also, ich verlinke das mal bei uns hier im Podcast, könnt ihr euch kaufen. Oder auch natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, mal nach Bamberg kommen oder in die Umgebung hier.
Und insgesamt
das erleben, worüber wir gerade gesprochen haben. Genau. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuhören.
Norbert. Das war mir ein Vergnügen, Felix.
Danke auch.
Herzlichen Dank, da sein
gerne.
Zu dürfen.
Ja,
also du warst ja eigentlich bei mir. Also ich war bei dir und du warst bei mir.
So ist es. Wunderschön. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Willi Becher und mehr. Der Podcast.